Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich erzähle euch heute, wie ich Tierfotografin geworden bin. Die ganze Geschichte ist so ein bisschen schräg, aber auch sehr langatmig. Das heißt, ihr braucht wirklich ein bisschen Ausdauer und ihr müsst mir nachsehen, dass ich da vielleicht so ein bisschen von vorne nach hinten oder mal wieder zurückgesprungen bin. Und das ist nicht so richtig geskriptet. Ich habe einfach drauf losgequatscht. Das ist ja meistens auch das Beste. Und ich erzähle euch heute von vielen Fehlern, die ich in der Zeit gemacht habe, wie viel Glück und Schwein ich gehabt habe. Und diese Geschichte soll viele vielleicht abholen, die gerade in einer ähnlichen Situation sind. Oder wenn ihr Ängste habt, irgendwas zu ändern, egal ob es jetzt Preise oder Konzepte sind, die euch vielleicht so ein bisschen Mut machen kann, dass es manchmal nicht verkehrt ist, ins kalte Wasser zu springen. Und ja, dass nicht immer alles perfekt sein muss. Und ja, ich erzähle euch eben, wie das bei mir alles so gelaufen ist. Und ich glaube schon, dass sie euch ein bisschen gefällt und inspiriert. Das hoffe ich natürlich. Und heute kann ich wirklich stolz sagen, dass ich es irgendwie mit dieser Methode trotzdem geschafft habe, 15 Jahre Selbstständigkeit hinter mich zu bringen, gut hinter mich zu bringen. Ich habe überlebt diese 15 Jahre. Ich habe auch Corona überlebt und tatsächlich 3 Kinder bekommen, was ja eine sehr lange Zeit ausmacht. Und ich bin trotzdem nicht vergessen worden. Ich bin immer noch da. Es gibt mich immer noch. Und ich bin zurück. 2024. Jetzt ist mein Kleinster bald ein Jahr alt und ich bin total voller Tatendrang. Also dieses wenige Fotografieren und Arbeiten ist mir überhaupt nicht bekommen. Ich habe richtig, richtig Lust. Ich will ganz viele neue Sachen machen. Und dieser Podcast ist zum Beispiel eine Sache, die mache ich nur für mich, weil sie mir einfach Spaß macht. Und ja, ganz viele neue Events möchte ich planen. Ich möchte ganz neue, neue Shootings irgendwie mal ausprobieren und vielleicht auch mal wieder in andere Bereiche reinschnuppern, als ich das im Moment mache und wieder aus meiner Komfortzone ein bisschen gehen. Ja, und jetzt fange ich an, ganz schonungslos und langatmig meine Geschichte zu erzählen. Und wer jetzt glaubt, dass ich vielleicht in dem Beruf schon angefangen habe und ich schon mit 16 wusste, so wie viele andere, was sie werden wollen, dann seid ihr leider weit gefehlt, weil ich hatte so ziemlich gar keinen Plan. Ich wollte irgendwas Kreatives machen und der Plan war eigentlich, dass ich nach der Schule in die Werbeagentur gehe oder so. Das hätte mir viel Spaß gemacht. Was mich abgeschreckt hat, war diese Schulbank drücken. Ich bin nicht gerne zur Schule gegangen. Deswegen habe ich da gesagt, nee, das lassen wir. Ich muss irgendwas haben, wo ich so direkt reinspringen kann. Und ich war schon mit 15, also 15 mit der Schule fertig, war also noch, bevor ich 16 geworden bin, im richtigen Job sozusagen, also in der Ausbildung und bin über Bekannte in den Job der Rechtsanwaltsfachangestellten gekommen und das ist eigentlich ein ganz toller Beruf und der macht auch viel Spaß, da darf man auch viel selbstständig bei denken und ist sehr vielseitig, also nichts gegen diesen Beruf, aber war wahrscheinlich einfach nicht so die richtige Berufswahl in dem Moment für mich und ja, nach der Ausbildung, da war ich gerade 18, hat es mich dann irgendwie nach Düsseldorf verschlagen, weil da war eine große Anwaltskanzlei, die haben Unternehmensrecht gemacht und das ist tatsächlich genauso langweilig, wenn nicht noch mehr, wie es klingt. Ist also nicht so romantisch und super spannend, wie das jetzt, falls ihr Suits gesehen habt, also das war leider eine ganz andere Welt. Und ja, dann saß ich da quasi fest in dieser Werbeagentur, das wäre schön gewesen, in dieser Anwaltskanzlei und da habe ich mich dann aber wirklich ehrgeizigst reingebissen, habe in der Abendschule mein Englisch nachgeholt, was es für den Job eigentlich brauchte und habe sehr, sehr viele Überstunden gemacht, bis ich dann irgendwann das Treppchen nicht weiter hochklettern konnte. Ich bin dann irgendwann durch glückliche Fügung im Vorstandssekretariat gelandet und war dann quasi vom obersten Chef dort die Sekretärin. Und obwohl ich sehr viele Sachen da machen durfte, also von Posteingang, Fristenkontrolle, Materialbestellung, Buchhaltung, also ich hatte schon sehr vielseitige Einsatzgebiete, habe ich mich immer total kreativ unterfordert gefühlt. Und manchmal merkt man das ja gar nicht so genau. Ich habe dann aber irgendwann in meiner Freizeit angefangen, alle möglichen Sachen zu machen, die vielleicht auch nicht immer so, ja, erzählt man vielleicht eigentlich nicht so gerne, aber ich habe dann angefangen mit Window Color zu malen. Ich habe dann so viele Fensterbilder entworfen, unsere ganze Wohnung war irgendwann mit bunten Mobiles voll und ich habe gehäkelt und gestrickt und gestickt und keine Ahnung, ich habe alles gemacht. Ich habe dann irgendwann angefangen, Gedichte zu schreiben, ich habe gemalt und gezeichnet und also es war ziemlich verrückt, wenn ich da heute so drüber nachdenke, aber das war einfach die Kreativität in mir, die auch so ein bisschen, ja, sich wahrscheinlich so in irgendwas ein Ventil gesucht hat. Und weil ich auch vom Kopf her so unterfordert irgendwie war, habe ich dann angefangen, immer kreativeres, anspruchsvolleres Zeug zu lesen, irgendwelche geschichtlichen Bücher, Biografien und keine Ahnung. Also ich muss dazu sagen, wirklich, also zu der Zeit war so einiges mit mir los und ich habe das auch nicht so gleich verstanden, dass das vielleicht an meinem Job liegt. Und dann kam ich irgendwann an den Punkt, dass ich meinen Job so furchtbar langweilig fand, dass ich gedacht habe, ich müsste mich neu orientieren. Ich wusste aber auch nicht so richtig, wohin. Ich war damals Ende 20 und hatte nicht so einen richtige, was soll man machen, wie soll man denn nochmal umschulen? Also ich meine, jeder weiß ja, man hat ein Auto, man hat eine Wohnung, das muss alles bezahlt werden, man hat laufende Kosten und so eine Abendschule ist natürlich auch nicht mal eben gemacht, da hängen ja ein paar Jahre dran. Also kam das alles im Prinzip nicht in Frage. Also habe ich den Kopf in den Sand gesteckt und habe gedacht, gut, ich sitze das jetzt aus, ich werde das jetzt hier wahrscheinlich den Rest meines Lebens machen. Und durch ganz viele Umstände, ich bin damals dann auch ein bisschen krank geworden und habe ich einfach umdenken müssen. Und dann war das absolut total glückliche Fügung, dass ich habe dann mit, ich glaube, 28 mein eigenes Pferd bekommen. Es war für mich natürlich die Erfüllung eines jahrelangen Traums. Und Jonathan ist eigentlich, also mein Pferd heißt Jonathan, das Beste, was mir hätte passieren können. Und er hat mir zu der Zeit auch unglaublich viel gegeben. Und dann hatte ich eine Bekannte da, die dann Fotos mit ihrer kleinen Spiegelreflex von meinem Pferd gemacht hat. Und ich habe, das weiß ich wirklich bis heute noch, absolute Bauklötze gestaunt über die Bilder, die da rauskamen. Es waren keine unscharfen, verpixelten Handybilder. Ich meine, wir reden von 2008 oder so, sondern von total klasse, also für mich damals gestochen scharfe Bilder von einem Pferd im Galopp über die Wiese und ich war wirklich total geflasht. Ich war so hin und weg und weiß noch, dass ich damals gesagt habe, boah, das, also so eine Kamera, ich wusste, dass die nicht mal eben so zu bedienen sind, ne? Also wie so eine einfache Digitalkamera, wo man auf den Knopf drückt und alles ist fertig. Ich wusste, dass du so eine Spiegelreflex, die man so einstellen muss und so schon ein bisschen mehr dazu gehört. Also ich hatte absolut hohen Respekt. Für mich war das eine Profifotografin, die liebe Bianca, falls ihr das hier hört. Und ich war wirklich total angetan und vor allen Dingen natürlich von den Ergebnissen. Und da kam ich dann auch so das erste Mal in Kontakt mit dieser Vorfreude, einfach diese Bilder zu sehen. Und ich weiß, dann hat mich das auch nicht mehr so richtig losgelassen und ich habe mir, das muss so im Januar oder Februar 2009, habe ich mir dann eine Nikon D40 gekauft und relativ schnell auch ein Sigma 70-300, weil ich gemerkt habe, okay, ich brauche die Brennweite, um jetzt zum Beispiel meinen Hund im Galopp zu bewegen, zu fotografieren und ja, keine Ahnung, ich hatte total viel Spaß daran. Wie ich dann aber immer so bin, denke ich natürlich sehr ja, praktisch veranlagt, habe ich mir gedacht, super, ich fotografiere jetzt mal ein paar Hunde und ein paar Katzen und ein paar Pferde und ja, ich probiere mich jetzt mal so ein bisschen aus und vielleicht kann man damit ja sogar irgendwann mal Geld verdienen. Ich habe das halt immer direkt gesehen, also einfach so fotografieren, das musste schon irgendwie so einen Mehrwert haben. Und keine Ahnung, ich habe dann den Golden Retriever von einer Freundin fotografiert, ich habe da einfach drauf losgelegt. Was ihr wirklich auch nochmal ein bisschen bedenken müsst, heute ist man ja unendlich inspiriert. Zu der Zeit, ich hatte kein Facebook, ich weiß gar nicht, ob es das da schon so gab in dem Umfang wie heute, auf keinen Fall. Ich hatte schon gar keinen, also soziale Medien habe ich da überhaupt nicht genutzt und da gab es auch einfach sowas noch nicht und es gab auch keine Tierfotografen. Es gab bei uns im Ort zwei alteingesessene Fotografen, die waren irgendwie 60 plus, die haben immer ihre gleichen Bilder abgespielt, gespult, wie man das halt so kennt. Und ja, da gab es, also es gab wirklich sowas nicht. Und für mich war ein Fotograf, den man angesteuert hat, wenn man neue biometrische, damals waren es noch normale Passbilder brauchte oder irgendwie mal so ein altbackenes Familienbild, was dann bei Oma Weihnachten auf dem Kamin gestellt wurde, auf gut Deutsch gesagt. Und Tierfotografen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das so zu der Zeit wirklich schon gegeben hat. Es hat welche gegeben, aber da wusste ich auf jeden Fall nichts davon. Ja, und so kam es dann, dass ich halt wirklich mit vollem Elan durchgestartet bin und direkt, ich weiß gar nicht, wann das war, aber sehr, sehr schnell mir so eine kleine billige Studioanlage, wir hatten zu der Zeit noch 3 Katzen, ich habe mir so eine Studioanlage gekauft. Ich habe da einfach im Wohnzimmer drauf losgeschossen. Das darf man heute niemandem erzählen. Ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ich wusste nicht, was ich da mache. Ich habe einfach ausprobiert. Ich habe das Handbuch der Kamera gelesen. Ich sage das bis heute jedem, der zu mir kommt und Tipps braucht als Einsteiger. Ich sage immer, nimm das Handbuch aus der Hand und lies es. Es stehen wirklich gute Sachen drin. Und ja, das habe ich dann halt auch so gemacht, so nach dem Motto, das werde ich schon irgendwie mit der Zeit verstehen. Und dann habe ich angefangen, weil ich natürlich auch mal andere Katzen und Hunde fotografieren wollte, tatsächlich über die irgendwelche Züchterseiten habe ich Katzenzüchter angeschrieben. Und dann kam die erste Entwicklung relativ schnell. Das heißt, die Katzenzüchter haben mich zu sich nach Hause eingeladen. Ich habe das Studio da aufgebaut. Ich habe da kostenlos fotografiert zum Üben. Und die waren total begeistert über wirklich Fotos, die aus heutiger Sicht zum Verstecken waren. Also ich weiß nicht, ob ich die zeigen würde, aber die waren total glücklich damit. Und dann ging das natürlich über Mundpropaganda, bin ich von Katzenzüchter zu Katzenzüchter und die haben mir dann natürlich auch wieder Gefallen tun wollen und ich bin dann irgendwann auf Katzenausstellungen gelandet. Also irgendwann ist gut, weil das Ganze ging halt gefühlt irgendwie explosionsartig innerhalb von wenigen Wochen. Und ich weiß noch, dass ich Mitte 2009 ein Gewerbe angemeldet habe, weil ich dann auch schon motiviert war, so ein paar Euro dafür zu verdienen, damit zu verdienen. Und mir dann auch im Bekanntenkreis alle Leute sagten, Mensch, das ist ja total klasse, was du da machst. Und ich am Stall dann die Kamera mit hatte und die Leute mal sagen, ich möchte gerne mal so ein Shooting bei dir machen. Und ja, dann habe ich so eine kleine Homepage entworfen. Und bin natürlich aus allen Wolken gefallen, als mich dann tatsächlich irgendjemand angerufen hat und für so ein Katzenshooting gebucht hat. Ich war natürlich damals unterirdisch mit meinen Preisen. Gab es ja auch noch nicht so wirklich irgendwas an Preisgestaltung, wo man sich hätte orientieren können. Nun konnte ich zu der Zeit auch nichts und ich hatte auch kein gutes Equipment. Das muss man natürlich auch so ein bisschen dagegen rechnen. Und ja, dann hatte ich auf jeden Fall irgendwann mein erstes bezahltes Katzenshooting. Ich war natürlich stolz wie Wolle. Ich war im 7. Himmel. Und ja, so ging die Entwicklung dann über dieses zweite Halbjahr 2009 weiter. Und irgendwann im Dezember habe ich tatsächlich meinen Job gekündigt. Also das ist einfach total verrückt. Und wenn man da so rückwirkend drüber nachdenkt, war das vollkommen undurchdacht und hätte sowas von in die Hose gehen können. Wie gesagt, ich hatte zu der Zeit eine eigene Wohnung. Ich hatte natürlich ein eigenes Auto und entsprechende Kosten. Ich hatte das Pferd, was natürlich auch bezahlt werden wollte. Ich hatte die Katzen, um die ich mich natürlich finanziell auch kümmern musste. Und ich weiß, dass ich dann irgendwann meinen Steuerberater angefragt habe, die ich privat kannte und gesagt habe, sag mal, verrat mir doch mal, was muss ich denn wohl so im Monat verdienen, um die und die Summe zu bekommen? Und dann hat die mich aufgeklärt über Mehrwertsteuer, über Einkommensteuer, über Krankenversicherung, dass ich mal so grob wusste, was muss ich denn jetzt verdienen? Und ich habe mir dann damals so als Ziel gesetzt, dass ich 100 Euro am Tag verdienen muss im Durchschnitt. Ja, um am Ende des Monats ungefähr, das darf man nicht gar nicht so laut sagen, aber dass man am Ende des Monats ungefähr 3000 Euro hat. Und ich hatte mir dann ausgerechnet, dass dann ungefähr das dann übrig bleiben müsste. Und ja, dann bin ich zu meinen Eltern gegangen und war, also meine Eltern sind extrem, ja, so ein bisschen, also ich liebe meine Eltern heiß und innig und wir haben das beste Verhältnis, was man haben kann. Aber die sind da schon sehr traditionell und ein bisschen altmodisch veranlagt. Also ein sicherer Job ist ein sicherer Job. Na, ihr wisst, was ich meine, was ich sagen möchte. Und so war natürlich auch klar immer, dass die aus allen Wolken fallen, wenn ich denen sage, ich gebe jetzt meine super feste Anstellung, gut, wirklich gut bezahlte Anstellung in Düsseldorf nach 10 Jahren auf und mache mich einfach als Fotograf selbstständig nach 3 Monaten gefühlt Kamera. Ich hatte sie ja noch nicht mal ein Jahr zu der Zeit und hatte dann tatsächlich auch schon die zweite Kamera. Ich glaube, das war dann die D90 oder so, oder 900. Ich habe keine Ahnung. Das war auf jeden Fall ein etwas hochwertigeres Modell, aber fernab von irgendwelcher Profi-Ausrüstung. Und war meine Mutter diejenige, die hat wirklich mich angeguckt, hat gesagt, hat, nein, das kannst du auf gar keinen Fall bringen. Und mein Vater, der, was ich zu der Zeit auch nicht so wusste, wollte sich sein Leben lang selbstständig machen, der sagte zu mir, mach das. Ich unterstütze dich, ich bin dabei, ich würde dir auch die ersten Monate ein bisschen finanziell helfen mit 200-300 € im Monat, dass du so ein bisschen abgesichert bist. Und ja, also das, um das ein bisschen abzukürzen, weil das einfach unendlich lange war, das hat mir damals den richtigen Schub gegeben. Mein damaliger Lebensgefährte, der war nicht so begeistert von der Idee, der fand das nicht so toll. Und wahrscheinlich hat diese Selbstständigkeit auch einfach relativ schnell dann zu unserem Beziehungsaus geführt nach 8 Jahren, was einfach dann in dieser Selbstständigkeit nicht mehr funktioniert hat. Und ich kann euch das nicht sagen. Also seit dem Tag, seit meiner Selbstständigkeit ist bei mir einfach ein Schalter umgelegt. Also alles, was davor war, war einfach, ja, das war so eine Schublade. Man war da irgendwie so drin, morgens aufgestanden, zur Arbeit gefahren, wieder nach Hause. Dieses Leben kann ich mir natürlich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Und das Schöne ist halt, was zu machen, was einen erfüllt und einem Spaß macht und trotzdem am Monatsende noch deine Miete bezahlt und dein Auto bezahlt und du natürlich nach den vielleicht anfänglichen Schwierigkeiten nicht jeden Monat Angst haben musst, wie kann ich das jetzt bezahlen? Weil das einfach Sorgen sind, die dich natürlich auch auffressen. Oder wo bekomme ich meine Kunden her? Ich habe nichts zu tun und so weiter. Und für mich war der Schritt in die Selbstständigkeit super, super mutig. Aber ich habe das nie bereut. Und ich würde das immer wieder so machen. Das war einfach total lebensverändernd. Und das im rein positiven Sinne. Das muss man tatsächlich einfach so sagen. Ja, das heißt also, mein Vater ist quasi schuld daran, dass ich in die Selbstständigkeit gekommen bin. Und ich habe dann im Dezember, wie gesagt, meinen Job gekündigt und bin erst im April aus diesem Angestelltenverhältnis rausgekommen. Und ich gehe jetzt nicht genau auf die Details ein, weil das war nicht so ganz korrekt. Aber ich habe das mit vielen Tipps und Tricks und ganz, ganz, ganz viel Glück geschafft, ab 1. April den Existenzgründer zu beziehen. Weil ich immer gesagt habe, ich schaffe das, auf die Beine zu kommen und mich selbstständig zu machen, wenn ich diese, ich glaube 9 Monate sind das, diesen Existenzgründerzuschuss bekomme. In diesen 9 Monaten schaffe ich das, mir aus dem Nichts eine Selbstständigkeit aufzubauen. Also da war ich mir ziemlich sicher. Ich hätte das natürlich nicht sofort gekonnt, also ab 1. April fest damit zu leben. Aber ich habe gesagt, wenn ich die Zeit habe, das aufzubauen, an meiner Homepage zu arbeiten, TFP-Shootings zu machen, mich in alle Bereiche auszustrecken, dann schaffe ich das, mich für, sage ich mal, 2011 wirklich dass ich davon leben kann. Und da habe ich fest daran geglaubt und ich war bereit dazu, alles zu machen, was ich machen musste zu der Zeit. Und dann habe ich voll losgelegt. Ich hatte ja bis dahin immer nur Zeit, abends und an den Wochenenden zu fotografieren. Vielleicht ist der ein oder andere dabei, der jetzt hier reinhört, der mich noch aus dieser Zeit kennt. Ich habe tatsächlich noch zu einigen Kunden Kontakt und man sieht sich auch immer mal wieder, weil die waren anfangs bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Da habe ich meine ersten Studio-Shootings gemacht und da habe ich auch meine ersten Kunden empfangen. Und ich weiß noch, dass das immer so ein Riesendrama war, weil wir unsere Katzen dann wegsperren mussten. Und es natürlich so ist, wenn du deine Kunden quasi im Wohnzimmer sitzen hast, die kommen dann abends um 18 Uhr, dann ist das oft vorgekommen, dass sie erst um 23 Uhr wieder gegangen sind, wenn man sich dann auch nett unterhalten hat oder was weiß ich, was Lustiges passiert ist. Und so habe ich quasi angefangen. Und ich wusste ja dann, ab 1. April habe ich endlich Zeit, um auch mal in der Woche zu arbeiten und zu vernünftigen Zeiten wirklich mir diese Selbstständigkeit aufzubauen. Und dann ging irgendwie alles total schnell. Ich habe dann, wie gesagt, immer mehr Katzenausstellungen gemacht. Ich habe mir Hilfe geholt. Wir hatten einen Fotografen im Nachbarort, der hat mir dann so ein bisschen nebenbei ausgeholfen. Der hat mir ein richtiges Studio-Equipment mit mir zusammengestellt, weil ich da natürlich auch überhaupt gar keine Ahnung von hatte. Wir haben ein kleines Ladenlokal dann zum 1. April angemietet. Das war klitzeklein und im Prinzip total furchtbar, aber nichtsdestotrotz, das war meins und ich war super, super stolz. Und dann habe ich natürlich auch mir zum selbstständigen Start nochmal etwas besseres Equipment zugelegt. Da musste ich tatsächlich all meine Erspartes reinstecken, sonst wäre das gar nicht gegangen. Und meine Mutter musste mir da auch ein bisschen helfen, weil das wäre sonst gar nicht drin gewesen. Und ihr wisst ja selber, was das kostet. Ich glaube, ich habe mir damals dann die D3 gekauft, war das damals, glaube ich, noch. Ich hatte dann auch das 70-200, das 24-70 und das waren dann alles schon Originalobjektive. Und damit bin ich, glaube ich, gestartet. Ja, und wie das halt manchmal im Leben so ist, bin ich dann zum Amt und wollte diesen Existenzgründer beantragen und habe vorher noch gedacht, naja, nimmst du mal ein paar Fotobücher mit, die will ja wahrscheinlich wissen, was du so machst. Und dann kam ich da an, war eigentlich total guter Stimmung, dass sie das bewilligen. Ich hatte, also für mich war eigentlich klar, dass das irgendwie so ein Durchwinken ist. Und die Dame vom Amt, mit der war nicht so gut Kirschen essen. Und die hat mich dann eigentlich nur gefragt, ja, okay, Sie wollen umschulen, kein Problem. Was sind denn Ihre Referenzen? Was haben Sie denn für Workshops besucht? Was haben Sie denn für Lehrgänge gemacht? Haben Sie Ausbildungen gemacht in dem Bereich? Und ich habe dir dann gesagt, nö, ich will Fotografin werden, aber ich habe da halt nichts nachzuweisen, weil ich hatte ja nicht wirklich was besucht. Und dann hat die zu mir gesagt, also es tut uns furchtbar leid, aber Sie kommen von einem tollen Job aus dem, ne, Sie können eigentlich überall im Büro arbeiten und wollen jetzt Fotografin werden, das werden wir so nicht unterstützen. Und da müssen Sie in eine andere Richtung. Das ist natürlich für mich alles zusammengebrochen, was ich mir so vorgestellt habe. Und ich war den Tränen nah, ich war, wusste gar nicht mehr, was ich, also das habe ich so deutlich bis heute vor den Augen, dieser Raum, wo ich da saß, diese Frau mir gegenüber. Und dann habe ich gedacht, gut, du gehst jetzt nach Hause und bist ab April arbeitslos und findest keinen neuen Job. Wie gesagt, Ende 20, ne? Gebärfähiges Alter sozusagen. Da hätte mich ja keiner eingestellt, egal was für gute Referenzen ich da vorweisen konnte. Und dann habe ich meine Fotobücher ausgepackt, die ich irgendwie, keine Ahnung, wie so eine innere Stimme und Eingebung dabei hatte. Und diese Dame hatte einen Dackel. Und ich hatte wirklich so ein Glück. Auf diesem blöden Cover von meinem Fotobuch war ein total furchtbar fotografierter Dackel. Und dann hat die dieses Fotobuch angeguckt und das war auf einmal ein komplett anderer Mensch, der mir gegenüber saß. Sie hat das Buch angeguckt und hat gesagt, ja, wow. Und also wie gesagt, die hatte wahrscheinlich auch vorher noch nie einfach Fotos gesehen außerhalb der vom Handy aufgenommenen. Und die war total geflasht. Die war super begeistert und die fand das so toll. Und dieses Fotobuch hat es geschafft, sie umzustimmen und mich tatsächlich zu unterstützen. Und dann hat sie den Existenzgründer tatsächlich bewilligt. Und es hat wirklich nur an diesem Buch gelegen. Und das meine ich halt so ein bisschen mit Mut und Glück haben. Das hätte komplett in die Hose gehen können. Ich hatte einfach, war einfach Gold wert, dass ich dieses Buch dabei hatte. Und dann stand dieser Selbstständigkeit nichts im Wege. Und ich habe sich wieder mal so total durch Zufall zwei Wege gekreuzt mit jemandem, die ich so, weiß ich, vom Sehen kannte, die bei mir aus dem Ort kam. Und die war Visagistin. Und wie der Zufall das so wollte, habe ich dann zu der gesagt, hör mal, das wäre eine coole Sache, ich will mich als Fotografin selbstständig machen. Wie sieht es denn aus, so mit Schminken von so ein paar Models? Und die war genauso froh wie ich um jeden Job, den sie bekommen hat. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir was zusammen. So, und jetzt müsst ihr euch festhalten, ich wollte eine Homepage gründen und als ich mich zum 1. April dann entschieden hatte, davon zu leben, von der Fotografie, war es natürlich viel zu risikoreich, zu sagen, ich fotografiere jetzt nur Tiere. Also habe ich gesagt, ich mache einfach alles. Ich mache alle Bereiche. Ich hatte Bock auf alles, ich wollte alles fotografieren. Und das heißt, ich brauchte im Prinzip ja Bildmaterial zu allem. Ich wollte Babyboy machen, ich wollte Familie machen. Ich wollte Beauty-Fotografie machen, Kinderfotografie. Zu der Zeit wollte ich mich eigentlich auf Hochzeiten und Kinder spezialisieren. Und die Tierfotografie war einfach immer klar, dass ich davon alleine nicht leben könnte. da gab es ja auch noch keine großen Businesskunden oder ähnliches. Das heißt, ich wollte halt mit dem kompletten Paket eines Fotografen starten und brauchte für all diese Bereiche ja auch irgendwie Referenzmaterial. Ohne Fotobücher, ohne Musterbilder, ohne Homepage mit entsprechendem Bildmaterial würde mich auch keiner buchen. Und ich hatte halt so eine grobe Preisgestaltung. Ich hatte mir überlegt, möglichst simple Pakete, alle Bereiche gleich teuer. Und ja, dann brauchte ich Flyer. Und für die Flyer brauchte ich natürlich auch Bilder. Und dann haben wir uns so ein bisschen zusammengesetzt und überlegt, wie machen wir das Ganze. Und sind dann auf die Idee gekommen, ein großes Event zu veranstalten. Ich meine, das war dann im März 2010, also kurz vor meinem offiziellen Selbstständigkeitsstart. Und dann haben wir da so eine Location angemietet. Ich habe das Studio da aufgebaut und wir hatten vorher alle im Bekanntenkreis Werbung gemacht und haben gesagt, bitte kommt vorbei, egal was ihr fotografiert haben wollt. Vollkommen egal. Babybauch oder mit Paar, mit Familie, Kinder, schickt uns alles vorbei. Einzige Bedingung ist, ihr kriegt die Bilder auch alle umsonst. Wir konnten ja nicht mal zeigen, wie die ungefähr aussehen. Einzige Bedingung ist, dass wir halt auch so ein bisschen umsetzen können, was wir möchten. Und dass wir ja direkt vorher, nachher Fotos machen dürfen, die wir dann auch, sie sollte ja öfters schon mal für mich als Visagistin tätig sein, dass ich dafür halt auch direkt ein paar Bilder habe. Und vor allen Dingen Musterbilder, dass wir die auf die Homepage für Flyer und Ähnliches benutzen können. Ja, und dann haben wir an diesem Wochenende, wie der Teufel hat sie geschminkt und ich habe fotografiert. Die Bilder sahen im Endeffekt alle gleich aus, aber das auch total egal. Und mit den Bildern bin ich dann in die Außenwerbung gestartet. Ich habe ganz, ganz schnell meine Flyer gefüllt. Ich habe, wie gesagt, das alles fertig gemacht, dieses ganze Marketing-Gedöns. Und dann bin ich losgezogen mit diesen Flyern, habe die überall ausgelegt, habe ein bisschen Klinken geputzt, habe natürlich überall ein bisschen Werbung gemacht. Und da ich ja nicht in den Leerlauf geraten wollte, habe ich dann ganz viele kostenlose Projekte angeleiert. Ich weiß, das ist heute so ein bisschen umstritten, weil man natürlich sagt, man macht damit den Markt kaputt, wobei es immer noch ganz gängig ist, dass man so TFP-Shootings anbietet. Ich persönlich, das ist meine eigene Meinung. Ich habe ja schon mal gesagt, das muss jetzt hier bitte keiner für voll nehmen oder sich irgendwie angesprochen fühlen, wenn er es anders meint oder anders macht. Jeder macht das so, wie er möchte. Ich finde, dass das vollkommen legitim ist. Wie möchte man denn fotografieren lernen oder sich weiterbilden oder auch vielleicht Material? Jetzt seid doch mal ehrlich, ihr möchtet doch vielleicht jetzt auch im Erotikbereich ein paar Bilder. Wen wollt ihr denn fotografieren und überreden, dass sie die Bilder vielleicht in eurem Schaufenster oder irgendwie im Fotobuch zeigen darf? Das ist doch einfach super, wenn man dann sagen kann, komm vorbei, ich mache ein paar Motive, die ich unbedingt brauche, die ich gerne in meinem Portfolio zeigen möchte und dafür bekommst du ein paar Bilder umsonst. Also ich finde das für den Anfang und gerade auch um zu üben, wie viele Shootings muss ich denn machen, um wirklich rausgehen zu können mit einem richtigen Kunden und ein professionelles Fotoshooting machen kann. So, man kann ja nicht jedes Mal sagen, ja, warten Sie mal und ich gucke nochmal und stimmt die Einstellung jetzt. Man braucht ein bisschen Routine und die lernt man natürlich nur durch die Übungen. Ja, also habe ich halt, wie gesagt, ganz viele Projekte gemacht und ich bin auch unglaublich oft auf die Nase gefallen. Da ich zu der Zeit wirklich alles mitgenommen habe, womit ich auch nur irgendwie hätte einen Euro verdienen können, habe ich Katzenausstellungen gemacht, wo ich teilweise, das schönste Erlebnis hatte ich, da habe ich einen ganzen im Sommer wirklich bei 35 Grad in einer Eishalle in Duisburg gesessen und habe eine Katzenausstellung fotografiert und da war, ich weiß es nicht, Sommerferien oder irgendein super mega Event und wir saßen da wie die Deppen, haben uns den Hintern abgefroren und ich glaube, ich musste da auch noch irgendwie 150 Euro Miete bezahlen und ich bin unterm Strich nach dem ganzen Wochenende und wir reden hier von Studio-Equipment, das ganze technische Zeug ins Auto packen, da um 5 Uhr aufstehen, dahin fahren, alles aufbauen, abends wieder ins Auto laden, den gleichen Scheiß am zweiten Tag nochmal machen. Und dafür musste ich dann, wie gesagt, noch 150 Euro bezahlen. Und ich glaube, ich bin an dem Sonntagabend irgendwie mit 60 Euro nach Hause gefahren. Und solche Sachen habe ich auch gemacht. Und heute denke ich natürlich, meine Güte. Aber bevor ich das Wochenende zu Hause gesessen hätte, ja gut, man weiß ja im Endeffekt auch nie, was einen erwartet. Man hat auch manchmal Glück gehabt. Ich habe aber tatsächlich die ein oder andere wirkliche Nullnummer am Wochenende gefahren oder habe mehr Miete bezahlt, als ich unterm Strich nachher eingenommen habe. Und es waren dann auch nicht wirklich so Werbeaktionen. Ja, deswegen sage ich, wenn ich heute wenn ich heute nochmal anfange, würde ich das vielleicht so auch nicht machen. Aber ich glaube, irgendwie muss man ja starten. So, man muss ja irgendwie die Bereitschaft haben, Sachen zu riskieren, um unterm Strich vielleicht wieder was zu gewinnen. Ich bin auf jeden Fall mit vollem Anlauf im Galopp, im Schweinsgalopp ins kalte Wasser gesprungen. Und natürlich sind mir ganz viele schlechte Dinge widerfahren. Aber ich habe auch ganz viele tolle Menschen da schon kennengelernt, die mich dann wirklich gebucht haben, die Gutscheine gekauft haben, die mich weiter empfohlen haben, egal um was es ging. Ich hatte Passbilder, ich sag mal für 10 Euro, die Leute waren 1,5 Stunden bei mir im Laden und trotzdem sind die wiedergekommen für alles andere. Und die haben mir ganz viele neue Kunden geschickt. Dann habe ich auf einmal für die Firma ein Business-Porträt machen dürfen und der nächste kam wieder und kam auf Empfehlung von XY Onkel und dann habe ich da den Babybau fotografiert und irgendwann auch die Hochzeit. Und ich habe dieses erste Jahr meiner Selbstständigkeit, ohne wirklich viel Plan zu haben, irgendwie durchgezogen mit einer Mischung aus Kundenshootings und TFP-Shootings beziehungsweise Übungsshootings, habe ich halt immer so ein bisschen dazu gesagt. Ja, in allen Bereichen, also ich habe dann Kinder eingeladen, also Mütter mit Kindern verschiedenen Alters, weil ich ja selber keine Kinder zu der Zeit hatte, hatte ich natürlich auch nicht so viel Ahnung, welchem Alter fotografiert man die jetzt am besten oder. Und ich hatte leider auch keine Freunde, die jetzt irgendwie oder Fotografen, die ich kannte, die ich hätte fragen können. Und dann habe ich tatsächlich auch angefangen, viele Workshops zu besuchen, um mich fortzubilden. Ein bisschen in Sachen Bildbearbeitung. Also wir reden hier nicht von einer super tollen Bildbearbeitung, sondern von einer einfachen Beauty-Retusche, eine Entwicklung von einem RAW-Format und so einfachsten Übungen in Photoshop. Und das hat damals alles der Henrik Reimann gemacht, der ja eigentlich so ein bisschen sehr, sehr viel auch im Beauty-Bereich fotografiert hat. Hat zum Beispiel hier Heidi Klum und Co. fotografiert und die gibt es inzwischen leider nicht mehr. Der hat jetzt aufgehört, aber von dem habe ich unglaublich viel gelernt und das war so ein bisschen zu der Zeit auch mein Mentor, den ich wirklich alles fragen konnte und der wahrscheinlich auch immer so ein bisschen den Kopf geschüttelt hat, wie verrückt ich bin, aber der mir trotzdem geholfen hat und da bin ich ihm tatsächlich bis heute unglaublich dankbar für. Ja, und dann gehört er natürlich auch dazu, weil ich mir das ist für mich immer so ein bisschen die Königsdisziplin, bekommt definitiv auch eine Podcast-Folge, weil ich so unglaublich viele lustige Geschichten bei Hochzeiten erlebt habe, bekommt auf jeden Fall einen eigenen Podcast, wenn nicht sogar mehrere, das Thema Hochzeiten. Das ist für mich so wirklich die also neben natürlich jetzt, sage ich mal, hochwertigen Mode- und Werbefotografien ist die Hochzeitsfotografie natürlich so ein bisschen ja die Königin der Fotografie. Also ich finde, das ist schon was ganz Besonderes und das kann auch wirklich einfach nicht jeder. Da muss man so ein bisschen sehr viel für mitbringen, finde ich. Also vom Nervenkostüm angefangen, das ist einfach nochmal so eine ganz andere Liga. Ja, und es war so ein bisschen fahrlässig, sich da reinzustürzen. Deshalb bin ich da ganz anders rangegangen und habe tatsächlich erstmal bei allen Freunden und Bekannten, die irgendwen hatten, der heiratet, habe ich tatsächlich gefragt, darf ich da mal vorbeikommen? So. Und mir war ganz wichtig, dass die bloß bitte nicht meine Bilder als die einzigen Bilder haben. Und dann habe ich angefangen, aus zweiter Reihe zu fotografieren. Das sind die Fotografen, die man später wirklich angefangen hat zu hassen. Aber ich war dann nicht so penetrant und frech, wie die man so von den Hochzeiten kennt, der Onkel, der die Kamera mitgebracht hat. Und dann habe ich, wie gesagt, da haben wir so ein bisschen aus zweiter Reihe fotografiert und habe dann immer positives Feedback von den Paaren bekommen. Und dann habe ich tatsächlich Hochzeiten begleitet im engeren Bekanntenkreis, wenn dann zum Beispiel von Bekannten meiner Eltern die Kinder geheiratet haben. Und dann habe ich dann gesagt, komm, weiß ich nicht, gib mir 200 Euro dafür. Ich habe das wirklich dann für ein kleines Geld gemacht. Und die wollten vielleicht keinen Fotografen, ich weiß nicht, also da kann ich mich auch nicht mehr so dran erinnern, vielleicht habe ich auch ein paar Hochzeiten kostenlos gemacht, auf jeden Fall konnte ich mit denen einfach so ein bisschen ausprobieren und habe dann festgestellt, dass ich das tatsächlich hinbekomme und gut hinbekomme und ich kann nicht genau begründen, wieso das so war. Auf jeden Fall war die Hochzeitsfotografie sehr, sehr schnell ein ganz, ganz großes Thema bei mir im Fotografiebereich. Und jetzt zuletzt, also ich habe aufgehört mit den Hochzeiten. Das letzte Hochzeitsjahr muss 2016 gewesen sein. Und in dem Jahr, vielleicht war es auch 2017, ist auch total egal. Jedenfalls habe ich in den letzten Jahren immer so um die 40 Hochzeiten im Jahr begleitet. Was natürlich, wenn man jetzt überlegt, dass die Saison ja nicht das ganze Jahr über dauert, war das schon ziemlich viel. Und ich muss sagen, dass ich das manchmal immer noch vermisse und natürlich schon auch darüber nachgedacht habe, ob ich damit wieder anfange. Der Grund, mit der Hochzeitsfotografie aufzuhören, das war einfach, ja, es waren einfach die Kinder. Also ich wollte nicht 40 Hochzeiten im Kalender stehen haben, wenn ich dann, als wir dann über unsere Familienplanung nachgedacht haben, habe ich gesagt, in dem Moment kann ich eigentlich schon keine Hochzeiten mehr annehmen, weil ich möchte nicht 40 Paare vor die Tür setzen und sagen, April, April, ich bin jetzt schwanger, man weiß ja nie, was einen da erwartet. Vielleicht kann ich dann keine 14 Stunden Hochzeiten mehr machen, wenn ich dann irgendwie hochschwanger bin. Also möchte ich dann in der Saison auch einfach schon aufhören. Dann hat das natürlich auch alles nicht so geklappt. Das heißt, ich habe schon, bevor ich überhaupt schwanger war, keine Hochzeiten mehr angenommen. Und jetzt sind die Kinder, sag ich mal, so aus dem Gröbsten raus, weil meine Horrorvorstellung immer war, ich bin schon wirklich mit Leib und Seele Mutter, dass ich ein 40 fieberndes, mit 40 Grad fieberndes Kind habe und dann 14 Stunden auf eine Hochzeit muss und nicht für mein Kind da sein kann. Und tatsächlich ist ja mein großer Luxus auch, dass ich fast alle Shootings notfalls absagen kann. Aber natürlich kann ich keine Hochzeit absagen. Und deswegen habe ich in dem Moment, wo wir uns für die Kinder entschieden haben, wirklich gesagt, Hochzeiten sind für mich jetzt Vergangenheit. Ich mache das nicht mehr. Habe aber trotzdem immer wieder darüber nachgedacht, ob ich die im kleinen Rahmen doch wieder anfangen werde. Es ist jetzt nicht genau geplant, das halte ich mir einfach offen. Ich glaube auch nicht, dass das dieses oder nächstes Jahr irgendwas wird, aber vielleicht komme ich irgendwann wieder zu den Hochzeiten zurück. Ja, das habe ich jetzt so ein bisschen vorweggegriffen. Also es ging auf jeden Fall in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit super turbulent. Ja, es ging rauf und runter. Ich kann euch aber sagen, dass ich das geschafft habe, völlig unabhängig von meinem damaligen Lebensgefährten oder meinen Eltern, ab 2011, also sprich die Zeit nach dem Existenzgründerzuschuss, habe ich vollkommen alleine mich finanzieren können, meine Fixkosten. Und das war einfach das Größte für mich. Was ich aber auch dazu sagen muss, und ich denke, die Bereitschaft muss bei jedem da sein, der überlegt, sich selbstständig zu machen. Ich habe mir wirklich den Hintern aufgerissen und ich habe Dauer gearbeitet. So, was mir zugute kam, ich war ja dann irgendwann auch in einer nicht mehr ganz so intakten Beziehung und meinem damaligen Lebensgefährten war das auch total egal, wie und was und wann ich wie gearbeitet habe. Das heißt, ich habe alles angenommen. Ich habe dann also zum Beispiel ein Jahr, da weiß ich jetzt nicht mehr, wann das war, es war auch sehr am Anfang, alle EWU-Turniere angenommen. Das war auch so eine Geschichte, da saß ich dann teilweise von Freitag bis Sonntag auf dem Turnier und habe viel, viel, viel zu wenig bis gar kein Geld dafür verdient. Das war toll, das war eine Erfahrung, dass hat mir auch in vielen Dingen einfach nochmal so ein bisschen meinen Horizont erweitert im Pferdebereich. Und wie dem auch sei, ich war da jede Nacht am PC, ich war sonntags im Studio, ich habe mich richtig da reingehauen und habe dann auch relativ schnell festgestellt, ich war, wie gesagt, super preiswert unterwegs. Also meine Preise waren weit unterirdisch angelegt und auch nicht kalkuliert, wie das ja eigentlich sein soll. Und mein Mann sagt halt immer zu mir, der kannte mich zu der Zeit natürlich noch nicht, hat mich dann aber auch relativ frisch nach der Selbstständigkeit kennengelernt. Und der sagt halt heute, ja, eigentlich hast du ja noch Geld mitgebracht, wenn du zum Shooting gefahren bist. Da hat er natürlich nicht so ganz Unrecht mit, weil Fakt ist, ich habe gearbeitet wie der Teufel und es ist am Ende des Monats eigentlich nicht viel hängen geblieben. Und man musste sich ganz schön abstrampeln. Und dann kommt aber auch wiederum das, was ich sage, ist ganz egal, ich habe vielleicht viel zu preiswert angefangen, aber diese Regel zu sagen, dein Preis wächst mit deinem Können und mit deinem Equipment, das ist ja nicht so ganz verkehrt. Das heißt, es ist natürlich schwierig, wenn ich jetzt das kleinste Kameramodell habe und vielleicht erst 5 Hunde fotografiert habe von irgendwelchen Nachbarn, wenn ich dann hingehe und schon 500 Euro für ein Shooting haben will. Das kann natürlich jeder machen, das ist überhaupt kein Problem. Also das Thema Preisgestaltung ist ein riesen Thema, ja auch immer wieder. Ich denke, das kommt auf so viele Faktoren an. Nichtsdestotrotz muss es funktionieren. Jeder hat vielleicht ein anderes Einkommen, was reinkommen muss. Jeder hat einen anderen Bearbeitungsaufwand, was er für seine Bilder bekommen muss. Es ist ja ein Riesenunterschied, ob ich vielleicht 5 Minuten für meine Bildbearbeitung brauche oder ob ich eine halbe Stunde an der Bildbearbeitung sitze. Da sind wir wieder bei dem Thema Kalkulation. Und das alles gibt so ein bisschen die Mischung. Nichtsdestotrotz habe ich halt immer viel TFP und kostenlose Projekte gemacht. Das war mir immer noch lieber, als zu Hause zu sitzen und Däumchen zu drehen. Und das mag vielleicht für den einen oder anderen irgendwie verwerflich sein. Nichtsdestotrotz nimmt ja nicht jedes TFP-Shooting einen potenziellen Kunden weg. Und ich habe gesagt, dass ich über Konkurrenz in dem Sinne nicht großartig sprechen möchte. Bin aber der Meinung, dass Konkurrenz überhaupt nichts Schlechtes ist. Und selbst wenn du mit 5 Tierfotografen in einem Ort bist, das ist vollkommen egal, weil jeder hat einen anderen Bildstil, vielleicht ein anderes Preiskonzept, eine andere Sache, wie er an die Fotos oder seine Shootings herangeht. Und das sollte einen, vielleicht auch nicht so richtig einschüchtern. Ich meine, ihr seht das ja an meinem Beispiel, als ich mich selbstständig gemacht habe, da gab es einfach gar keine Konkurrenz und keinen anderen Fotografen. Und heute ist hier in der Ecke sind so viele Tierfotografen angesiedelt und die sind alle wirklich richtig gut. Ne? Also das ist jetzt nicht, dass ich sagen kann, nein, die sind wirklich alle richtig gut. Und das, was sie machen, das hat alles Hand und Fuß und da sind ganz viele dabei, wo ich sofort morgen ein Shooting buchen würde. Das sind Profis und die wissen, was sie tun und die machen gute Bilder. Und was ich damit sagen möchte, ist einfach, man muss manchmal nicht immer so sich vergleichen und nach rechts und links gucken. Man muss so ein bisschen sein Ding durchfahren. Man kann natürlich nicht sagen, ich definiere mich jetzt über meine Preise. Das heißt, wenn ich der Billigste von allen bin, dann werden die alle mich buchen. Es gibt unglaublich viele Hunde und es gibt unglaublich viele Pferde. Und es sind genug für uns alle da. Also wirklich, das ist meine feste Meinung. Wenn ihr wirklich auch heute euch selbstständig machen wollt, ich glaube immer noch, dass das funktioniert. Wenn man die Bereitschaft hat, sich den Hintern aufzureißen dafür, ohne Fleiß keinen Preis. Das heißt, wenn ihr sagt, naja, ich will meine 6 Wochen Urlaub im Jahr und ich möchte gerne 3-mal im Jahr davon auf die Malediven fliegen, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber im Endeffekt ist das so. Ihr müsst euch erstmal ein bisschen, ihr müsst das von null so ein bisschen aufbauen. Ich habe eine Freundin zum Beispiel, die hat sich damals selbstständig gemacht im Bereich Neugeborenenfotografie. Das war nach mir. Also die hat mich befragt. Ich habe leider von ihr natürlich dann nichts mehr mitnehmen können. Ich wäre super froh gewesen, ich hätte jemanden gehabt. Und die ist zum Beispiel hingegangen und hat direkt ein ganz klares Konzept ausgearbeitet und ist sehr, sehr hochpreisig gestartet. So, da ist nichts gegen einzuwenden. Die hatte hochwertiges Equipment, die wusste, was sie tut. Die hat lange auch an ihren Bildern gesessen, die hat ihre Preise für sich kalkuliert und sie hat gesagt, ich mache lieber ein Shooting in der Woche, als du deine 5 Shootings in der Woche und zieh da das gleiche Geld raus. Das ist jetzt, wie gesagt, schon eine ganze Weile her und ich weiß nicht, ob das alles so unterm Strich super funktioniert hat, wie sie sich das vorgestellt hat. Ich weiß, dass sie auf jeden Fall damit gut gestartet ist und dass die Leute aber auch eine riesen Erwartungshaltung hat, alleine schon wegen den Preisen. Und das hat sie natürlich auch mit unter Druck gesetzt. Das hätte wahrscheinlich auch mich sehr, sehr unter Druck gesetzt. Und es gab auch immer mal wieder Diskussionen um die Preise und man nicht so richtig gelesen hatte. Und dann hieß es dann auf einmal, ja, also wenn ihr die Bilder alle nehmen wollt oder die Pauschale sind dann 400-500 Euro. Und das ist natürlich dann schon viel Geld. Also man muss ja sicherlich auch selber so ein bisschen hinter seiner Preiskalkulation stehen. Nichtsdestotrotz ist vollkommen egal, ob jemand startet und 100 Euro für ein Shooting möchte oder 500 Euro oder 1000. Das ist eine Sache. Ich empfehle natürlich immer, die Preise zu kalkulieren Und das sollte man tunlichst auch tun, damit man einfach kein Minusgeschäft fährt, dass man gut über die Runden kommt. Und wenn man merkt, man muss sich abstrampeln ohne Ende und es bleibt am Ende des Monats nichts hängen, dann hat man natürlich irgendwie das falsche Konzept. Muss aber eben zu allem passen. Und im Endeffekt muss das Wichtigste für mich auch, man muss sich mit den Preisen wohlfühlen. Und ja, bei ihr war es tatsächlich so, der Mann hatte eine sehr gute Festanstellung zu der Zeit und da war das jetzt auch nicht so, dass sie von heute auf morgen davon leben musste. Also das heißt, sie hatte einfach auch ein bisschen Luft und Zeit, das so ein bisschen aufzubauen. Und tatsächlich, als es dann ein bisschen angelaufen war und noch bevor man hätte irgendwelche tiefgreifenden Prognosen für die Zukunft hätte treffen können, hat sie dann auch schon wieder aufgehört, weil sie dann ihr erstes Kind bekommen hat. Ja, also von daher war das dann für mich, ich habe dann nur damals über diese Preise gestaunt, ich fand das sehr mutig und mich hätte interessiert, wie sich das über die Jahre so weiterentwickelt hätte, aber das ist halt nicht passiert und ja, ich habe ja schon gesagt, es gab niemanden, wo man sich zu der Zeit hätte großartig was abschauen können. Und es gab auch nicht so viele Fotos im Tierbereich, wie das heute ist, wo man hätte unendlich viele Inspirationen nehmen können. Und ich hatte dann relativ schnell aber in der ersten Zeit so zwei Vorbilder für mich rauskristallisiert. Das eine war eine Fotografin, die damals bei einer Züchterin, die mich auch eingeladen hatte, schon Fotos gemacht hat. Und dann hat man natürlich schon gesehen, oh wow, da ist jemand und der lebt davon und der macht Tierfotos. Und für mich war das die Jana Weichelt, die kommt hier bei mir aus der Ecke. Und die hatte da also die für mich mit Abstand allerschönsten Hunde- und Katzenbilder. Und wirklich, ich habe die Fotos eingesaugt und da war ich natürlich 300 Milliarden weit von entfernt. Also das war für mich einfach eine ganz andere Welt der Fotografie. Und ja, das habe ich wirklich aufgesaugt. Und ich fand diese Fotos unfassbar schön. Oder ich finde sie auch heute natürlich noch unfassbar schön. Und ihren Fotografiestil. Und das zweite war die Nadine Groß aus der Schweiz. Die hatte ich relativ schnell entdeckt mit ihren Cat Passion Katzen. Das macht sie leider jetzt auch nicht mehr. Die hat aber auch eigene Katzen und eine eigene Katzenzucht. Und die hatte auf jeden Fall eine wunderschöne Bilddatenbank. Und die Studiofotos und die Art, die Studiofotos zu belichten, das war für mich so quasi, das waren meine beiden Vorbilder zu der Zeit, es war nie mein Ziel, dahin zu kommen oder die zu übertreffen, aber das war so das, woran ich mich orientieren wollte. Also ich gesagt habe, also wenn meine Studiofotos mal annähernd so aussehen wie die von der Nadine oder ich das schaffe, vielleicht auch so an Janas Bilder ranzukommen, das war für mich einfach so noch in ganz, ganz weiter Ferne, aber man muss ja Vorbilder haben und man hat ja auch Leute, die man irgendwo bewundert für das, was sie machen und das war halt einfach, das waren meine beiden Idole zu der Zeit sozusagen. Und um das so ein bisschen vorwegzugreifen, also ich liebe Janas Bilder immer noch und es gibt natürlich auch andere Fotografen, die einen ähnlichen Stil haben, die Fotos finde ich genauso toll und die kannte ich aber damals einfach noch nicht und die Nadine Groß, beziehungsweise hieß glaube ich damals noch Müller, die hat, habe ich irgendwann tatsächlich mich getraut anzuschreiben und dann ist sie mit ihren Bildern in mein Bildarchiv gekommen und das war natürlich, ne, also wenn ihr euer eigenes Idol quasi unter Vertrag nehmt, um seine Fotos zu vermarkten. Ja, und Nadine, glaube ich, war da einfach für mich so in meiner Lichtsetzung, war für mich so meine Muse und ich tatsächlich bin ich heute mit meinen Studiofotos sehr zufrieden. Da gibt es immer noch Bereiche, wo es besser werden sollte, aber die Fotos stehen halt für sich unbearbeitet. Wirklich so, dass ich dahinter stehe und sagen kann, ja, die gefallen mir einfach. Da habe ich lange, lange für gebraucht, aber inzwischen bin ich da auf einem guten Weg. Das heißt, die werden jetzt tatsächlich wahrscheinlich nur mit viel intensiverer Bildbearbeitung nochmal auf dem Next Level. Jemand, der stark seine Bilder bearbeitet, der wird die wahrscheinlich sehen und sagen, die sind blass und da fehlt irgendwie was. Das mag auch sein und man kann mit Sicherheit das Licht auch noch besser machen und immer noch eine Schippe draufsetzen, aber man muss ja irgendwo auch mal sagen, ich bin damit für mich zufrieden und mir gefallen meine Studiobilder und das ist tatsächlich inzwischen so, dass ich da total zufrieden mit bin. Ja, halten wir also jetzt mal grob fest. Ich weiß, dass das Ganze hier so ein bisschen unstrukturiert ist und auch ein bisschen vor und zurück mit den Erzählungen kommt, dass es auch mal zwischendurch so ein bisschen ins Hängen kommt und man kommt natürlich automatisch bei so einer Erzählung von Höckskin auf Stöckskin, aber seht es mir nach. Für mich ist das auch wirklich das erste Mal, dass ich so intensiv über diese ganze Entstehung spreche. Und nochmal also als kleinen Reminder, ich bin dann im April 2010 gestartet mit im Prinzip nichts an der Hand und hatte den festen Vorsatz, in allen Bereichen fleißig Fotos verkaufen zu können und hatte 9 Monate Zeit, mir meine Selbstständigkeit aufzubauen. Und in der Zeit habe ich wirklich ganz viele spannende Sachen gemacht. Ich habe Events angeleiert, ich hatte Reptilien-Shootings, ich hatte eine ganz tolle Künstlerin, die kam zu mir ins Atelier dann und hat da Bodypaintings angeboten. Ich habe sogar Anfragen von Kindergarten- und Schulfotos angenommen, obwohl ich wirklich total unbedarft war. Und da sind unglaublich viele Dinge schiefgegangen. Das möchte ich mal in einem anderen Podcast vielleicht irgendwie erzählen, weil das, glaube ich, ganz vielen Leuten Mut gibt, die vielleicht gerade einfach auch an einer ähnlichen Position Stelle in seinem Leben stehen und sagen, oh Gott, da habe ich jetzt einen richtigen Bock geschossen. Was glaubt ihr, was ich für Böcke geschossen habe? Und ich denke, das kann euch sehr bereichern, wenn ihr seht, das passiert jedem. Und ich habe mit Sicherheit größere Böcke geschossen als ihr, das könnt ihr mir glauben. Und ich habe irgendwie es geschafft, meine ganze Nervosität und meine fehlende Kenntnis mit ja irgendwie zu überspielen. Und keiner wusste, glaube ich, wie das so wirklich innen drin aussieht. Aber da ich das unbedingt wollte und wusste, dass ich da mich durchbeißen muss, ging das halt nicht anders. Und so habe ich zum Beispiel in meinem ersten Jahr auf einmal eine Anfrage von einer großen Firma im gleichen Ort, also in Langfeld noch, bekommen. Und ich sollte da verschiedene Businessbilder machen, was ich noch nie vorher gemacht hatte. Ich weiß überhaupt nicht, wieso die auf mich gekommen sind. Und dann stand ich da in so einem furchtbar dunklen, kleinen, hässlichen Treppenaufgang und sollte da ein Gruppenbild von, weiß ich, 40 oder 50 Mitarbeiter machen. Und ich kann euch sagen, ich bin wirklich bald gestorben. Ich habe geschwitzt, ich hatte einen knallroten Kopf. Ich wäre am liebsten schreiend aus diesem Gebäude rausgerannt, hätte meine Kamera in den Kofferraum geschmissen und wäre irgendwo auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Aber ich wusste halt, ich muss da durch. Und ich musste halt so durch, dass keiner merkt, dass ich total nervös und auch unwissend bin und keine Ahnung habe, was ich da eigentlich mache. Und ich hatte diese Routine noch nicht, diese Sicherheit. Es gibt auch heute noch Situationen, wo ich mich schon mal so ein bisschen überfordert fühle. Aber das ist wirklich, ja, durch diese ganzen, ne, die Geschichten und diese vielen Hochzeiten, die man fotografiert hat, kann man da nicht mehr so oft an solche Punkte, die ein absolutes Unwohlsein, sage ich mal, auch so ein bisschen beschert haben, Gott sei Dank. Ja, und dann neben solchen Business-Klamotten, die natürlich sehr aufregend war, ich hatte immer, je kleiner die Zahl der Personen, die ich fotografieren musste, desto einfacher ist das natürlich. Ihr könnt euch viel besser auf die Person einstellen und ihr habt auch nicht so viele Augen, die euch anschauen und beobachten und gucken, was macht ihr da. Und das macht einen natürlich schon immer nervös, wenn man irgendwo sitzt und einem gucken 10 Leute auf die Finger, dann wird man ja unweigerlich ein bisschen kribbelig. Und ich hatte, bevor ich in die Selbstständigkeit gestartet bin, immer große Probleme mit mir selber. Also ich hatte ein ganz, ganz schlechtes Selbstbewusstsein und ich habe mich immer gerne in zweiter, dritter Reihe versteckt. Und für mich war es zum Beispiel so, wenn ich irgendwo in einen Raum musste mit vielen fremden neuen Leuten und ich Gefahr laufen musste, dass ich mich da irgendwie vorstellen muss oder vor mehr als 2 Leuten irgendwas sagen musste, noch dazu Leute, die ich vielleicht nicht kannte. Also ich hatte richtig Lampenfieber und richtig Angst. Es ist ganz egal, ob es um den Führerschein ging oder um, ich habe später noch so einen blöden Tauchschein gemacht und da wusste ich, da musste ich dann auf einmal in einen Raum mit 5 oder 6 fremden Leuten in so einer Theoriestunde und ich wusste einfach nicht, was erwartet mich da. Also wirklich, ich war sehr, sehr nervös und aufgeregt. Und wenn ihr dann auch sowas reinstartet in eine Selbstständigkeit, wo ihr dann auf einmal irgendwie so ein Business-Porträt machen müsst. Ihr habt aber natürlich als Schutzschild immer eure Kamera, hinter der ihr euch auch so ein bisschen verstecken könnt. Ihr seid also nicht so ganz nackt, sage ich immer. Ihr habt so ein kleines Schutzschild ja durch eure Kamera auch immer dabei. Ja, aber so kam dann halt, wie gesagt, die erste Hochzeit, die ging natürlich immer höhere Bezahlungen und der Druck wurde dann auch immer größer. Es war dann auch irgendwann kein Hauptfotograf mehr da, sondern ich war wirklich der einzige Fotograf und musste dann mit völlig unvorhersehbaren Lichtsituationen, Wettersituationen klarkommen und das war wirklich eine super aufregende Zeit und die war auch sehr, sehr nervenaufreibend, aber ich habe so viel in der Zeit gelernt, wie natürlich nie mehr danach. Und das ist auch die beste und die härteste, aber mit Sicherheit auch die beste Schule, durch die ihr gehen könnt, wenn ihr einfach macht, wenn ihr einfach ausprobiert und euch selber dadurch, dass ihr nicht sagt, ich will jetzt 500 Euro für das Shooting, direkt am Anfang, wo euch vielleicht diese Routine noch fehlt, verlangt, sondern einfach sagt, ihr müsst es ja nicht umsonst machen, so wie ich das gemacht habe, aber einfach sagt, ich mache das jetzt und dieser Druck und diese Erwartungshaltung ist einfach raus. Ihr wisst nicht, ihr geht jetzt mit dem Hund in den Wald, den ihr vielleicht gar nicht kennt und ihr wisst noch nicht so richtig, wie ihr eure Kamera einstellt, macht ihr euch einen unglaublichen Druck dahinter, wenn ihr sagt, komm, ich nehme da 200 Euro für und der Kunde nach Sachen sagt dann, hey, was ist das denn, was hast du denn da abgegeben? Dann kann man vielleicht auch einfach hingehen und sagen, pass auf, ich nehme da nichts für, ich mache hier eine Online-Galerie und du kaufst einfach nachher die Bilder daraus, die dir gefallen. Dann hat man Geld verdient, aber man hat diesen Druck nicht dahinter. Und für mich war das zum Üben einfach eine super Sache. Ist ja Gott sei Dank auch wieder so ein bisschen im Kommen, dass man halt so TFP und Portfolio-Shootings macht. Und da ist man dann einfach so total locker dran. Heute hat man ja auch die Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen, zu Fotografentreffen zu fahren, gemeinsam zu fotografieren. Die Möglichkeiten hatte ich damals nicht, aber nichtsdestotrotz lernen wir ja genauso, wenn man zu zweit unterwegs ist. Es gibt Sicherheit und das ist auch ein gutes Gefühl. So, ich möchte jetzt aber gar nicht so in diese, ich gebe euch hier total viele Anregungen rein. Wir wollen ja diesen Podcast so ein bisschen auf meinen Werdegang konzentrieren, was ja schon schwer genug ist. Nicht hier mal vom Thema abzukommen. Und ich glaube, dass ich mit diesem richtigen, also Durchbruch möchte ich jetzt kaum dazu sagen, aber so einen richtigen Aha-Moment erst hatte, als ich dann nach kurzer Zeit nochmal mein Studio, also mein Ladenlokal gewechselt habe. Das hat sich ergeben, weil direkt auf der Straße, wo wir gewohnt haben, ein paar Meter daneben, wurde auf einmal so ein Ladenlokal frei. Da war vorher so ein Versicherungsmakler drin und das bot sich einfach hervorragend an. Da war direkt eine Garage angeschlossen, wo ich mein ganzes Sachen lagern konnte. Ich hatte ja dann schon ein bisschen was angesammelt, so an Utensilien, wo die Kunden, also die Models dann quasi sitzen konnten und ganz viel Technikpottel natürlich hat man dann und das konnte ich alles in dieser Garage lagern und ich hatte einen großen Raum zum Fotografieren, wo auch mein PC stand und mein so ein bisschen der Empfangsbereich, wo ich auch Beratung machen konnte. Und ich hatte direkt angeschlossen nochmal einen kleineren Raum, wo ich meine Visagistin damals parken konnte. Mit der habe ich da zu der Zeit noch sehr viele Projekte gemacht, wo sich die Leute umziehen konnten in Ruhe, wenn ja zum Beispiel Babybauch-Shooting war. Das war halt für so ein bisschen intim da hinten in der Ecke. Also ohne diesen Raum wäre es schwer gegangen. Und ich hatte dahinter noch eine kleine Toilette. Und ich hatte da auch noch so in diesem zweiten Raum eine kleine Küchenzeile, wo ich dann Kaffee kochen konnte. Und das war also einfach total perfekt. Und es gab Parkplätze vor der Tür und das Wunderbare, ich konnte mich da mit den Kunden treffen und wir sind von da aus dann einfach direkt in den Wald losmarschiert, weil das war auch direkt um die Ecke und ja, ich möchte mal dazu sagen, damals war das auch einfach ausreichend. Man hat das so nach Schema F abgespult, man ist auf die grüne Wiese gegangen, der Hund ist dreimal hin und her gelaufen, man hat den vor einen grünen Strauch gesetzt und mal auf einen Stein und dann ist der mal eine Straße lang gelaufen und das so sahen halt meine Shootings aus. Ne? Heute dagegen sind das ja Kunstwerke und das damals waren Schnappschüsse. Das war für die Kunden aber vollkommen in Ordnung und ich wusste ja nicht, dass man da irgendwie noch großartig mehr draus machen kann und da hat meine kreative Reise oder die Fotos, die ich heute mache, da war ich also wirklich noch ganz, ganz weit von weg. Ja, und irgendwann kam das halt eben so ein bisschen von alleine. Das heißt, ihr könnt euch das so vorstellen, macht Passbilder und die Passbilder, die brachten mir dann auf einmal Weihnachten die Familien mit nach Hause oder die kauften für irgendwelche Freunde Gutscheine bei mir. Dann kamen die ersten Leute auch immer weiter über die Webseite. Wir haben ja dann auch Werbung geschaltet und so weiter, Flyer verteilt. Dann hatte ich immer mehr Hochzeitsanfragen. Meine Mutter war dann so lieb und hat dann an den Wochenenden, wo ich ja meistens schon fotografiert habe, hat für mich Hochzeitsmessen besucht. Also auch ein super Tipp, wenn ihr euch in dem Bereich so ein bisschen etabliert möchtet. Kostet natürlich ein bisschen was, so Werbematerial dafür vorzubereiten, dass ihr einen schönen Stand habt. Lohnt sich aber auf jeden Fall, diese Hochzeitsmessen zu besuchen. Und da kam auch unglaublich viel, ganz neue Paare zu mir. Und ja, zu der Zeit war ich ja dann auch noch ein bisschen preiswerter unterwegs, hatte aber schon so meine festen Hochzeitspakete, die habe ich auch sehr, sehr lange so beibehalten. Hat andere Gründe, das erzähle ich euch mal in einem Hochzeitspodcast. Und und dann kamen halt eben, sagen wir mal, meine Familien dazu. Die kamen dann irgendwann mal über ein Paar-Shooting und dann ging das auf einmal weiter zu Hochzeit. Und dann kam der Babybauch, dann kam das Newborn-Shooting und dann hatte ich auf einmal jährlich halt Besuch von diesen Familien zum Familienshooting und Kindershooting und dann wurde mal eine Kommunion oder eine Taufe gefeiert und dann habt ihr halt, sag ich mal, eine so eine Familie und dann habt ihr auf einmal schnell so aus dem Freundeskreis noch ganz viele Familien, die immer regelmäßig zu euch kommen und das hat eine unheimlich familiäre Atmosphäre auch mit der Zeit. Und so habe ich über die Jahre ganz, ganz viele Familien begleitet und auch ganz viele ja, neue spannende Projekte angenommen. Das, ich sage ja, das wächst genauso wie vielleicht jetzt hier so ein Podcast mit der Zeit mit sich selbst. Und es gibt Bereiche, da stellt ihr fest, okay, da kann ich Werbung für machen, wie ich will. Die liegen euch vielleicht auch total gut, aber es ist keine Nachfrage dafür da. Und es gibt Bereiche, da wollt ihr euch vielleicht gar nicht so drauf festlegen oder spezialisieren und die werden gebucht wie verrückt. Und das heißt, ihr habt jetzt gar nicht immer so den Einfluss darauf, in welche Richtung die Reise geht. Wichtig ist, dass ihr euch wohlfühlt. Also ich hätte jetzt keine Bereiche gemacht, in denen ich mich total unwohl gefühlt hätte. Und die Mundpropaganda ist einfach das A und O. Das ist das, wovon ihr lebt. Ihr lebt nicht unbedingt von Social Media oder irgendwelchen Erfolgen oder dass ihr auf der Tierfotografie-Skala den ersten, zweiten, dritten Platz belegt. Also lasst euch das wirklich von mir sagen, weil ich war nie bekannt und ich war nie berühmt und nie einer hat gesagt, boah, die Nicole Schick und die Fotos und na, also ich rede jetzt halt von den wirklich bekannten Namen aus der Tierfotografie-Szene. Da bin ich nie gewesen. Nichtsdestotrotz habe ich das geschafft, mich finanziell mit meiner Selbstständigkeit über Wasser zu halten. Und damit will ich nur sagen, ihr braucht diesen Bekanntheitsgrad nicht, um davon leben zu können. Ihr braucht ein gutes Konzept und ihr müsst da vollumfänglich hinterstehen und alles andere ist eigentlich total egal. Ja, und jetzt kommen wir zu den Sachen, die ja vielleicht auch ein bisschen euch was zeigen sollen, nämlich wie viel Mist ich gemacht habe. Also ich habe sehr, sehr viel Geld versenkt. Ich habe alles Mögliche ausprobiert und geschaut, was klappt und was klappt nicht. Und das bleibt auch, denke ich, am Anfang nicht so aus. Das heißt aber, ich habe in dieser Zeit, also zum Beispiel, ich bin auf eine Fotomesse gefahren und habe dann so einen Sublimationsdrucker gefunden. Und also der erste Fehlkauf, den ich gemacht habe, war, ich hatte so einen Fotodrucker, so einen Sofortdrucker, wie der zum Beispiel auch bei DM steht. Und ich war der Meinung, als ich das neue Studio hatte, ich könnte mich da jetzt einfach zu ganz normalen Öffnungszeiten von morgens bis abends hinsetzen und meine Bilder bearbeiten. Das heißt, ich wollte das nicht mehr zu Hause machen, sondern in meinem Ladenlokal immer da sein, wenn jemand spontan ein Passbild braucht und wollte da meinen Fotodrucker stehen haben, falls jemand Urlaubsfotos gedruckt haben wollen. Also total süß, wenn ich darüber nachdenke, was für Ideen ich da so hatte, weil ich war auf einer Straße gelegen, wo es halt nur Wohnhäuser gab. Da war kein Laden, keine richtige Fußgängerpassage oder irgendwas, wo da Laufkundschaft gewesen wäre. Es war einfach überhaupt keiner da. Und so saß ich dann halt da und habe da meine Bilder bearbeitet und Radio gehört und es kam keiner. Und irgendwann kam dann einer, hatte dann, weiß ich nicht, 10 Urlaubsbilder, die er ausdrucken wollte und dann funktioniert dieser Drucker nicht, weil ich natürlich überhaupt keine Ahnung davon hatte. Und ja, solche Sachen waren dann einfach und ich habe sehr schnell festgestellt, dass das einfach ein Termingeschäft für mich in diesem Ladenlokal dargestellt hat. Das heißt, ich war dann habe zu Hause gearbeitet und hatte dann einfach, wenn ich einen Termin hatte, bin ich ins Studio gegangen und habe dann da meine Shootings gemacht. Das hat sich bis heute nicht geändert. Also ich denke, wenn ihr natürlich jetzt irgendwo in der Einkaufsstraße euer Ladenlokal habt, dann ist das was ganz anderes. Aber das war ja bei mir in dem Sinne nie so. Und ich war auch viel, ich habe das alleine gemacht. Das heißt, ich war auch viel überhaupt unterwegs und gar nicht im Geschäft. Das hätte also auch gar nicht so richtig funktioniert alleine. Und dann kam halt neben diesem Fotodrucker relativ schnell die Idee nach so Fotoprodukten. Das heißt, wir waren auf einer Messe und haben uns da einen sehr, sehr teuren Drucker und alles Mögliche an Zubehör angeschafft. Das war damals, also schon fast ging das in den fünfstelligen Bereich. Ich war aber fest entschlossen und mein damaliger Lebensgefährte hat dann gesagt, super, das kann ich dann machen, du machst die Fotos und ich mache dann hinten im Laden, mache ich dann die Tassen und die Taschen und da konnte man halt alles Mögliche mit bedrucken. Und wie das so ist, auf so einer Messe sieht das natürlich immer alles federleicht aus und als wir dann mit diesem Ungetüm von Drucker, der war irgendwie gefühlt schon so groß wie mein ganzer Schreibtisch, im Laden stand, es hat nichts funktioniert. Und man stellt sich das so einfach vor, aber man muss natürlich dann noch erstmal Tassen in allen Farben und Größen da haben und 1000 Zubehör, bevor man überhaupt erstmal anfängt und man muss sich unzählig viel Ware hinstellen in den Laden und es war wirklich unterm Strich, es war eine Katastrophe und da die Aufträge dafür auch nie so wirklich da waren und die Geschichte auch nicht mobil war, dass wir die hätten mit auf eine Messe nehmen können, sind mir ständig die Tintenpatronen, das ist alles eingetrocknet, das ist alles kaputt gegangen und alles, was man drucken wollte, musste man dreimal bestellen und die Ware dann anschließend wegschmeißen. Also das war wirklich, ich will euch nur damit sagen, ich habe auch ganz viele Dinge ausprobiert und dann manchmal feststellen müssen, dass ich das Geld ja eigentlich zum Fenster rausgeworfen habe. Ja, gehört aber auch irgendwie dazu, ist so ein bisschen Entwicklung und so dazu, also sehr angemerkt, alles im Leben hat für mich irgendwie immer einen gewissen Sinn und durch diesen Drucker habe ich quasi ein bisschen mehr Kontakt zu meinem jetzigen Ehemann gefunden, also von daher war das für mich schon vollkommen in Ordnung. Ich, meine Beziehung ist damals, wie gesagt, dann relativ schnell kaputt gegangen, weil es war dann so, dass ich im Laden die Fotos gemacht habe und auch die Fototassen bedruckt habe, während mein damaliger Lebensgefährte schön zu Hause, der hat seine Arbeitszeit dann verkürzt und schön zu Hause auf dem Sofa saß und ich dann abends nach Hause kam, gekocht habe und bin noch mit dem Hund gegangen und der Hund ist übrigens mit meiner Selbstständigkeit direkt eingezogen, das erzähle ich euch mal im späteren Podcast und und dann war es halt relativ schnell klar, ich habe mich weiterentwickelt und hatte natürlich auch ein neues Baby, eine neue Aufgabe und das hat nicht mehr funktioniert und dann haben wir uns getrennt, da bin ich dann, war so ziemlich genau meinen 30. Geburtstag und danach habe ich mich voll in meine Arbeit gestürzt. Mein zweiter Hund ist eingezogen und ich war mit allem so mega happy. Ich war alleine, ich habe das auch nicht vermisst, ich habe das voll genossen, arbeiten zu können, so viel wie ich will, ohne ein schlechtes Gewissen und ich habe dann phasenweise sehr, sehr viel gearbeitet und wenn ich ein paar Tage frei hatte, dann habe ich das Geld, was ich verdient habe, genommen und habe davon ein paar Tage Urlaub gemacht. Und das hat mir richtig gut getan. Und ich weiß noch, ich habe das Jahr 2011, habe ich dann so viel gearbeitet, dass ich zum Jahreswechsel ganze 3 Wochen wirklich Urlaub machen konnte. Und habe mir dann irgendwo in Norddeutschland ein kleines Häuschen, Ferienhäuschen mit einer Freundin gemietet. Und das war einfach so genial. Alleine, mitten im Grün. Also ich war auch einige Tage alleine mit den Hunden da und das hat mir unglaublich gut getan. Ja, und dann habe ich meinen Mann kennengelernt, der hat dann mein Schaufenster damals beschriftet und da wir uns da sehr ähnlich waren, mit der Selbstständigkeit, also ist auch selbstständig als Werbetechniker und wir hatten uns halt unheimlich viele Parallelen gerade, wir waren beide frisch selbstständig und wir hatten uns unglaublich viel zu erzählen und da das so ein Technikfreak ist, hat er mir dann bei meinem Drucker geholfen. Dieser Sublimationsdrucker war dann wieder kaputt und der Drucker hat mir quasi ganz, ganz viele glückliche Stunden, ich war nämlich sehr schwer verliebt, mit meinem Mann eingebracht und ja, ich weiß noch, dass zu der Zeit es dann schon so war, dass ich, wenn ich Familienshootings hatte, teilweise, wenn er brachte mir dann Leinwände, hat dann angefangen, meine Leinwände zu drucken, dass ich dann rauskam aus dem Familienshooting und zu dem sagte, boah, ich bräuchte jetzt mal eine Flasche Schnaps. Also das war dann teilweise, je nach Shooting, war das schon eine echt nervenaufreibende Sache. Und auch da erzähle ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen in einem Podcast, wenn man mal so über so kleine Geschichten erzählen kann. Und ich war dann also irgendwann auch ganz weg von dieser Spezialisierung und dieser Idee, Kinder zu fotografieren. Das habe ich immer gerne gemacht und ich liebe auch Kinder, aber da gehört halt einfach mehr dazu. Man muss sich natürlich auch unweigerlich mit den Eltern auseinandersetzen und für mich war das immer sehr schwer, die Kinder, sag ich mal, weich zu klopfen. Also das klingt jetzt härter, als es ist, so ein Draht zu den Kindern aufzubauen, wenn die Eltern so verspießt daneben stehen und immer so auf ihre Kinder so ein bisschen klein halten. Und dann hieß es natürlich auch schnell, ja, da kannst du nicht hingehen, die hat ja keine Ahnung von Kindern, kann keine Kinder fotografieren. Also war ich dann relativ schnell dieser Illusion beraubt, dass ich mich so ein bisschen in diese Kinderfotografie reinhängen kann. Ja, also ihr seht, diese ganze, das war alles sehr chaotisch und ging rauf und runter und vieles hat sich am Anfang auch geändert. Und mit Sicherheit, wir hatten dann, als ich mit meinem Mann dann so richtig in einer Beziehung gestartet bin, hatten wir natürlich auch irgendwann den Streitpunkt, dass ich jeden Samstag und jeden Sonntag gearbeitet habe. Und man ist ja dann auch frisch verliebt und möchte natürlich auch Zeit für seinen Partner haben. Und das wäre wahrscheinlich auch auf Dauer nicht mehr so richtig gut gegangen. Das heißt, so ein paar Jahre nach der anfänglichen Selbstständigkeit habe ich dann schon gemerkt, und okay, das funktioniert so nicht. Ich habe dann schlecht Nein sagen können. Ich war am ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag im Studio, weil dann irgendwelche Familienzusammenkünfte waren und habe mich immer breitschlagen lassen. Ich habe am 23. und auch am 24. Dezember noch gearbeitet und Weihnachten war für mich immer so ein ganz besonderes Ding. Da bin ich eigentlich eigentlich nur noch todmüde, weil meine Eltern auf das Sofa gefallen und war meistens dann auch noch krank, weil dann endlich dieser ganze Stress von einem abfiel und das war einfach nichts mehr. Also da musste ich dann irgendwann auch eingestehen, dass ich ein bisschen meine Preise anziehen musste, um damit ein bisschen zu selektieren. Dann weniger Aufträge zu haben, dafür die Aufträge, die man hat, ein bisschen besser bezahlt zu bekommen. Ja, und ein großer, großer Faktor war einfach mein Mann. Der hat sich dann damals, weil er sein Vater auch immer viel fotografiert hat und ein richtiger Fachmann auch so mit Technik und so war, hat sich dann immer so meine Bilder angeguckt. Mein Mann hatte ja auch einen Hund zu der Zeit, den er mitgebracht hat in die Familie sozusagen. Und natürlich habe ich mir auch so ein bisschen meine Liebe erarbeitet von ihm und habe immer seinen Hund fotografiert. Und der hat dann immer zu mir gesagt, ja, aber das ist ja gar nicht so richtig scharf und was hast du denn da gemacht und da ist das Licht aber schlecht. Und ich hatte auf einmal das erste Mal jemanden, der meine Fotos nicht, toll und begeistert, so wie vielleicht der nichtsahnende Kunde das auch nicht sieht, wenn was nicht so richtig gut gelaufen ist. Und mein Mann hat mich unheimlich gepusht die erste Zeit. Der hat dann gesagt, ja, was machst du denn mit deinen Hunden? Ja, ich fahre immer da, also ich gehe mal da auf die grüne Wiese und die Fotos sahen alle gleich aus. Und er war dann derjenige, der gesagt hat, mach doch mal was anderes, fahr doch mal woanders hin, nimm doch mal eine Blumenwiese mit oder fahr doch mal in den Wald oder fotografier doch auch mal im Schatten. Und dann habe ich gedacht, Mann, der hat recht. Also ich spiele immer so, weil ich es kann und das vielleicht auch aus meiner Komfortzone mich rausholen würde, spiele ich immer das gleiche Schema ab und man entwickelt sich ja überhaupt nicht weiter. Und mein Mann hatte dann selber auf einmal total Spaß an der Fotografie. Wir sind dann zusammen losgezogen und das war total klasse. Er hat mich wirklich in diese Technik viel mehr, also hat mir dann mehr auch dann den Wunsch ausgelöst, die Technik besser zu verstehen und neue Dinge auszuprobieren. Und da habe ich auch erstmal gemerkt, dass ich von vielen Dingen meine Kameraeinstellung gar nicht so einen richtigen Plan hatte und ich immer nur das gemacht habe, was man mir halt in irgendeinem Workshop mal gesagt hat, aber nie darüber nachgedacht habe, ob das auch wirklich das Richtige ist. Und wir hatten dann zu der Zeit wirklich so ein richtiges Fotohoch. Wir sind dann auch nachts zusammen losgefahren. Wir haben HDR-Bilder gemacht. Wir haben im Urlaub fotografiert. Wir haben unsere Hunde fotografiert. Das war total klasse. Wir haben uns neue Objektive angeschafft und gefachsimpelt. Also das war eine echt tolle Zeit. Und das hat mich eigentlich so dazu gebracht, mich mal weiterzuentwickeln und nicht immer nur da zu stehen, wo ich bin. Oder wo ich da zu dem Zeitpunkt war. Und 2014 kam dann mein Bildarchiv dazu, weil war so eine Schnapsidee. Ich hatte damals selber auch noch über die Tierfotoagentur verkauft und war dann ganz überrascht, dass tatsächlich Bilder gekauft wurden. Und dann habe ich natürlich, wie ich halt so manchmal ein bisschen naiv bin, habe ich gedacht, mache ich jetzt so ein kleines eigenes Archiv auf und verkaufe dann mal meine Bilder. Und dann hat man das so ein bisschen selber in der Hand und habe dann aber gedacht, wäre auch nicht schlecht, sich andere Fotografen ja mit reinzuholen. Und da kam dann quasi das Bildarchiv, was es heute gibt, ist da so ein bisschen ins Rollen gekommen. Und mir war auch immer wichtig, dass ich vielleicht irgendwie mal so ein festes Einkommen habe, wenn ich jetzt zum Beispiel mal eine Zeit lang vielleicht nicht arbeiten kann, auch im Hinblick auf Familiengründung später, hatte aber da keine groben Vorstellungen. Also ich habe gesagt, ich probiere das jetzt einfach mal, was habe ich zu verlieren, außer ich habe natürlich Geld da reingesteckt, logischerweise, und ganz, ganz viel Zeit, aber ich hatte jetzt nicht so viel zu verlieren. Also bin ich da auch einfach noch mit reingestartet und habe dann dafür angefangen, bestimmte Fotobereiche rauszuschmeißen, weil keine Zeit mehr dafür da war und ich, wie gesagt, sowieso aus dem Arbeiten nicht mehr rauskam. Ich hatte dann noch irgendwann schon so, wenn das Telefon geklingelt hat oder E-Mails kamen, irgendwann hatte ich schon so, ich will nicht mehr und kann nicht mehr und das war dann irgendwann, war dann zu viel. Und wenn ihr ehrlich seid, müsst ihr dann auch überlegen, wenn jemand kommt mit Passbildern, ich musste damals in den Laden gehen, ich musste natürlich immer so, sag ich mal, eine halbe Stunde vorher da sein, ich musste im Winter die Heizung anmachen an dem Tag, ich saß dann da, dann sind die Leute nicht gekommen und dann habt ihr da umsonst rumgesessen, dann sind die Leute zum Teil auch nicht mehr gegangen. Also ich bin sehr kundenorientiert und die Kunden sind bei mir wirklich, die halten mich natürlich am Leben, sind alles, was ich habe und deswegen habe ich auch eine große Bereitschaft, alles für meine Kunden zu machen, nur muss man dann auch einfach realistisch bleiben und wenn du für 10 Euro Passbilder machst und derjenige ist dann noch anderthalb Stunden mit einem Kaffee bei dir im Laden und du kannst in der Zeit nichts anderes machen, du hast aber eine gute Auftragslage, dann muss man irgendwann realistisch sein und sagen, okay, die Sachen, mit denen ich auch vielleicht einfach kein Geld verdiene, die schmeiße ich raus und dann auch den Luxus zu haben, man hat viel zu tun, man schmeißt Sachen raus, die man überhaupt nicht gerne macht. Und ja, dann haben wir, kamen dann auch so die ersten richtigen Businesskunden dazu, größere Firmen, die mir dann auch schon, sage ich mal, so ein Drittel meines Jahreseinkommens sicherten mit ein oder zwei großen Aufträgen. Und das hat mir natürlich ganz viel Erleichterung gebracht. Ich musste nicht mehr mich so abstrampeln und hatte dann trotzdem immer noch so viel zu tun, dass ich mich 2016, da sind wir dann umgezogen, also Ende 2015 sind wir umgezogen, nach, wir haben 2015 geheiratet, genau, und Ende des Jahres sind wir nach Solingen gezogen. Und dann habe ich gesagt, da hatte ich nur noch so ein ganz kleines Studio, dann halt zu Hause. Und das war auch überhaupt so der Grundgedanke, dass wir uns ein Eigenheim aus der Wohnung raus in ein etwas größeres Haus gehen, wo ich diese Studiomiete gespart habe, weil das war natürlich ein paar hundert Euro im Monat. Und wir haben gesagt, das wäre ja viel schöner, wenn ich das zu Hause hätte. Das Studio war aber nicht so groß, dass ich da jetzt zum Beispiel eine achtköpfige Familie hätte reinstellen können wie vorher. Und das war dann für mich so auch ein bisschen die Begründung zu sagen, für alle meine Familien und Kunden, die ja jahrelang mir auch so ein bisschen die Treue gehalten haben, zu sagen, mit dem Umzug in mein Homestudio trenne ich mich von allen Bereichen außer Hochzeiten und Tierfotografie. So. Und wenn ihr jetzt so denkt, das klingt jetzt hier alles so federleicht, ihr wisst gar nicht, wie viele Gedanken ich mir das, also so ein Prozess, der kommt, das fängt ja an mit so einem ganz kleinen Gedanken und dann denkt ihr immer mehr darüber nach und dann kommen unglaublich viele Zweifel. Dann liegt man nachts im Bett, also mir geht das zumindest so, und denkt, oh mein Gott, kann ich das wirklich machen? Man darf ja nicht vergessen, ich habe 2015 meinen Namen geändert. Ich habe früher immer unter dem Slogan Tierfotografie mit Herz, Fotostudio mit Herz. Das waren so meine beiden, ne, je nach Bereich, ich gearbeitet habe. Und mein Mann war dann so derjenige, der sagte, aber das klingt so nach Kindergarten, Tierfotografie mit Herz. Ne? Bis dato war ich damit immer total glücklich. Und dann habe ich gesagt, gut, ich ändere das in meinen Namen. Nicole Schick Tierfotografie, beziehungsweise Nicole Schick Hochzeitsfotografie. Und dann habe ich gedacht, wer findet mich denn jetzt noch? Ich habe es jahrelang aufgebaut, jetzt habe ich einen neuen Namen. Ich wohne nicht mehr in Langfeld, ich wohne jetzt in Solingen. Und man findet mich ja unter Tierfotografie mit Herz gar nicht mehr. Ich heiße jetzt ganz anders. Und dann hatte ich natürlich Angst, dass zu dem Zeitpunkt auch einfach alles über mir zusammenbricht und ich meine komplette Selbstständigkeit aufs Spiel setze. Und auch das gehört dazu. Ich hatte riesige Zweifel und ganz, ganz viel Angst, ob das funktioniert. Und das Krasse war einfach nur, dass ich mich 2016 also von allen Bereichen verabschiedet habe, außer Hochzeiten und Tierfotografie. Und das Jahr so wahnsinnig krass gelaufen ist. Ich hatte so viel zu tun, dass ich ab da, also in Kombination natürlich mit dem Bildarchiv auch, dass ich 2017 den Schritt gewagt habe und nur noch Tiere fotografiert habe. So, das hatte aber eigentlich den Hintergrund, dass ich meine Hochzeitspaare nicht so im Regen stehen lassen wollte, wie schon gesagt, und wir unsere Familienplanung da so ein bisschen angehen wollten, ohne den Druck im Nacken, dass man eventuell 40 Hochzeiten im Kalender stehen hat, die man dann absagen muss. Ja, und so ist das quasi entstanden. Und jetzt fotografiere ich seit 2017 nur noch Hunde. Ich habe dann im Jahr 2018 noch richtig viel gemacht, richtig viele Shootings gemacht und danach ist es bei mir tatsächlich ruhiger geworden. Das heißt, ich habe 2019 habe ich auch noch das halbe Jahr ziemlich viel gearbeitet und habe dann irgendwie, glaube ich, 4 oder 6 Wochen vor der Entbindung noch so ein ganztägiges geschäftliches Shooting durchgezogen. War keine gute Idee, aber habe ich gemacht. Also ich habe auch schwanger dann noch voll durchgearbeitet, aber dann kam das Kind und das hat natürlich, man weiß das vorher, aber es hat ja wirklich einfach komplett alles auf den Kopf gestellt. Und und dann bin ich 4 Monate, nachdem mein erster Sohn auf der Welt war, war ich schon wieder schwanger. Wir wollten dann auch noch ein zweites Kind. Und dann bin ich eigentlich nahtlos Baby in die nächste Schwangerschaft gestartet. Dann kam das zweite Kind im September 20 und mit diesem Jahr 2020 kam halt Corona. Und das war eine ganz sorgenvolle und furchtbare Zeit. Ich hatte dann zu der Zeit dann auch keinen Geschäftskunden mehr, logischerweise. Und mir ist unglaublich viel Einkommen weggebrochen, was ich irgendwie mit ein bisschen Elterngeld überbrücken konnte. Aber das war schon eine ganz, ganz schwere Zeit. Und die hat natürlich aller unser Leben so komplett auf den Kopf gestellt. Und dann bin ich wieder ein bisschen ins Arbeiten gekommen. Der Wunsch nach einem dritten Kind war aber einfach so groß, dass wir das, das stand mir irgendwie immer noch so ein bisschen im Weg. Ich konnte nicht mehr so richtig durchstarten, weil ich ja immer wusste, vielleicht werde ich wieder schwanger. Und das hat dann aber tatsächlich ein kleines bisschen gedauert. Ich bin dann erst wieder 20, jetzt muss ich tatsächlich überlegen, ich hätte das 2022 schon wieder schwanger geworden und ja, habe dann Anfang 2023, also jetzt vor einem knappen Jahr, ist dann unser dritter Sohn geboren. Und natürlich hat man die ersten Wochen andere Dinge zu tun, als sich seine Selbstständigkeit wieder direkt aufzubauen. Wir sind ja dann auch noch umgezogen. Das gibt's mal irgendwann anders zu erzählt. Das war auch wir haben also einfach das verrückteste Jahr der Welt jetzt gerade hinter uns. Das ist noch verrückter als diese Selbstständigkeitsgeschichte. Da würde ich sagen, haben wir nochmal einen eiskalten Bottich rausgeholt, wo wir reingesprungen sind. Und man schafft eigentlich alles. Man muss es einfach nur machen. Und hinterher sagt man natürlich, oh Gott, aber oft weiß man das ja zum Glück auch gar nicht, wie kalt das Wasser ist, in das man da springt. Und ja, wir sind also auf jeden Fall nochmal umgezogen und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, ich habe dann hier Mitte des Jahres ein ganz neu eingerichtetes Studio gehabt. Es ist größer, besser, schöner als das alte. Ich konnte mich hier noch ein bisschen mehr austoben und verwirklichen und bin natürlich jetzt voller Elan wieder gestartet. Und ich kann euch sagen, dass jetzt die Angst riesig war, weil natürlich noch mehr Tierfotografen hier regional sind, die sich natürlich auch ausstrecken durften, weil ich ja die letzten Jahre kaum Möglichkeiten hatte zu fotografieren und viele Anfragen nicht bedienen konnte. Ich habe auch viele Anfragen zu meinen Kollegen geschickt und ja, ich hatte richtig, richtig Angst und so richtig zurückgekommen bin ich dann mit meiner Weihnachtsaktion jetzt 2023 und ich bin unfassbar erleichtert, weil ich auf einmal das Gefühl habe, dass ich ohne Pause wieder zurück bin und meine ganzen Kunden sind noch da und die haben mich mit offenen Armen empfangen. Und ich bin jetzt natürlich super, wie ich schon gesagt habe, super motiviert, jetzt in 2024 zu starten und habe so vollkommen verrückte Ideen im Kopf. Auch mal Ideen so wie das hier, was gar nichts bringt im Endeffekt, außer dass ich da so wieder was habe, wo ich mich jetzt drauf freuen kann. Vielleicht was einfach nur für mich ist, dieser Podcast und natürlich für euch, wenn es euch gefällt und ja, plane jetzt so ein paar größere Events, auch mal wieder was ganz Neues. Möchte mal mir die Zeit nehmen, endlich, obwohl wir jetzt drei Kinder haben, ein bisschen mich mit Kollegen vermehrt auszutauschen. Das heißt auch mal endlich schaffen, dass man hat ja so ein paar nette Kollegen, mit denen man sich regelmäßig austauscht und man sagt, ach, wir müssen uns unbedingt mal treffen. Ja, man macht es aber nie und es ist immer irgendwas und man hat immer viel zu viel um die Ohren. Und der Vorsatz 2024 ist auch einfach zu sagen, okay, wir treffen uns jetzt und wir tauschen uns aus. Und selbst wenn ich das nicht schaffe, dass man vielleicht die Leute wenigstens mal hier im Podcast so ein bisschen, dass man sich mit denen mal richtig schön unterhalten kann und ihr dann auch gleich noch was davon habt. Aber einfach der Vorsatz da ist zu sagen, man tauscht sich mehr aus und man macht vielleicht auch mal ein paar tolle Projekte zusammen. Und ja, bin wirklich super gespannt, ob mir das gelingt. Das war jetzt aber eigentlich so im Groben und Ganzen alles, was ich euch erzählen wollte. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr zu erzählen. Aber ich denke, das würde jetzt einfach den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Und ihr seht anhand der Sachen, die ich da hingelegt habe, dass es einfach manchmal Mut braucht und ein Konzept nicht im letzten Detail geben muss. Und wenn die Bereitschaft da ist, wie ich ja schon gesagt habe, wirklich was für seine Selbstständigkeit zu tun und nicht vielleicht nach 4 Wochen zu sagen, ich habe gar keine 6 Wochen Urlaub und oh, jetzt muss ich ja nach 18 Uhr noch eine WhatsApp beantworten. Also ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber das habe ich halt nie getan. Also ich war vielleicht auch ein Fehler, aber ich habe mich ja immer damit gut gefühlt. Das heißt, ich war für meine Kunden immer erreichbar und immer da. Man kann sich da aber trotzdem intime Fenster schaffen, wenn man sagt, ich möchte das nicht. Das ist überhaupt kein Problem, kann man heutzutage alles machen. Ich denke nur, dass man so ein bisschen die Sichtweise auf die Dinge ändern muss, in dem Moment, wo ihr auch so ein bisschen abhängig von dem Job seid und in dem Moment, wo ihr Geld damit verdient. Die Sichtweise hat sich heute so ein bisschen geändert. Es ist so, ich bin der Fotograf und mache das und ich gebe das alles vor und alles mit Vertrag und alles super safe und die Kunden dürfen dies nicht und das nicht und jenes nicht. Und ich habe halt so nie gearbeitet. Ich habe immer gesagt, ich kann mich glücklich schätzen, dass der Kunde mir vertraut und ich bin ein Dienstleister. Ich sehe mich selber nicht als Künstler. Das heißt, ich habe einen Job, ich habe einen Auftrag, einen klaren Auftrag und ich habe einen klaren Job. Und mein Bestreben ist, dass das, ich bin ja auch nicht in einem Angestelltenverhältnis, sondern ich mache das alles nur für mich. Und ich habe das Bestreben, dass der Kunde wirklich total zufrieden ist und sich wohlfühlt und der Hund sich wohlfühlt und das alles in einem super Rahmen abläuft. Und ich auch ein gutes Gefühl habe, später eine Rechnung zu schreiben, weil ich da was für getan habe. Und ich denke, das ist nicht das schlechteste Konzept. Und auch zu sagen, ich glaube, es ist sehr schwierig, es von der reinen Tierfotografie zu leben. Es sei denn, ihr sagt jetzt, ich brauche gar nicht so ein hohes Einkommen, mir reichen ein paar hundert Euro im Monat, wie auch immer. Oder habt ein super tolles Konzept von, weiß ich nicht was, die Leute rennen euch die Bude ein. Oder ihr seid jetzt, weiß ich nicht, so preiswert in eurem Konzept, dass alle zu euch kommen. Es gibt ja auch viele, viele lustige Konzepte, die will ich jetzt überhaupt nicht, alles, Hauptsache es funktioniert. Und nichtsdestotrotz muss das ja irgendwie laufen. Also ich glaube, rein von der Tierfotografie ist es sehr, sehr schwierig geworden und davon zu leben, wenn ihr keine großen Geschäftskunden habt. Deswegen würde ich mich wahrscheinlich am Anfang immer wieder noch auf ein zweites Standbein verlassen und vielleicht noch einen zweiten Bereich finden, der mir richtig Spaß macht. Weil ich glaube, die Nachfrage nach guten Familienshootings oder Kinderfotos oder Hochzeitsbildern, also Hochzeiten ist natürlich, wie gesagt, die Königsdisziplin, aber ich glaube, wenn man sich noch so ein zweites Standbein mit aufbaut, müssen ja nicht alle Bereiche sein, dann hat man auch heute in dem Job noch mit einem guten, herzlichen Konzept auf jeden Fall die Chance, sich da selbstständig zu machen. Und was ihr bitte nicht vergessen dürft, ich bin auch nur Autodidakt. Das heißt, ich habe den Beruf leider nicht erlernt. Ich finde das nach wie vor sehr schade. Ich bin auch kein bisschen stolz drauf, das jetzt zu sagen. Ich hatte aber damals, wie schon gesagt, mit 30 ganz schlechte Karten, nochmal alles hinzuwerfen oder war vielleicht auch nicht motiviert genug, das irgendwie noch in der Abendschule zu stemmen. Ja, und das ist natürlich auch ein Beruf, für den es viel mehr als nur eine Ausbildung braucht. Also viele Tierfotografen, die ich kenne, sind ungelernte Fotografen und ganz ehrlich, die können Bilder zaubern, dass einem schwindelig wird und die sind teilweise echte Bildbearbeitungskünstler. Ich glaube, unser Bereich ist auch einfach so speziell, das lernt man ja auch gar nicht in einem Fotografiebereich. Also ich kenne Fotografen, die ja zum Beispiel im Modebereich fotografieren und die sind vollkommen überfordert, Gott sei Dank, wenn sie dann einen Hund fotografieren sollen und wissen gar nicht, dass es nicht schön aussieht, wenn der jetzt nur hechelt oder die Ohren hinten hat. Und dennoch empfehle ich natürlich immer, dass ihr das so, wie ich das auch gemacht habe, dass ihr euch weiterbildet. Und dass ich habe die ersten Jahre viel Einzelstunden genommen, weil das mir immer am meisten gebracht hat. Ich habe aber auch Workshops besucht. Ich habe auch nach ein paar Jahren immer noch Workshops besucht und habe auch mal in Bereiche geguckt, wo ich gedacht habe, vielleicht liegen die dir ja, wenn du da ein bisschen Übung drin hast, wie zum Beispiel so ein richtiges Newborn-Shooting. Ich wollte unbedingt wissen, wie man, ich hatte ja nur noch keine eigenen Kinder zu der Zeit, wie man die kleinen Babys halt so furchtbar süß einwickelt und hinlegt und habe dann einen Workshop bei der Anastasia Pfuhlmann besucht. Ich habe dann aber bei dem Workshop festgestellt, dass mir das einfach wahrscheinlich niemals liegen wird und das natürlich nicht so einfach ist, wie das ausschaut. Und ich habe da relativ schnell die Flinte ins Korn geworfen, habe gesagt, nee, also da muss ich klar sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, das werde ich einfach nie können. Heute, jetzt wo ich 3 Kinder habe, würde ich mir das zutrauen, aber ich glaube, dieses ganze Handling mit den Babys, das ist eine Sache, ich glaube, das hätte mir nicht gelegen oder das wird mir auch heute noch nicht liegen. Und das muss man dann auch einfach für sich eingestehen. Aber es schadet ja nicht, so einen Workshop zu besuchen, weil woher soll man wissen, was einem liegt und was nicht, wenn man das nicht mal ausprobiert. Dann habe ich mal einen sehr interessanten Workshop bei der Laura Helena gemacht. Die macht, die macht gar nichts mehr. Die war ja so ein absolute Koryphäe so im Beauty-Fantasy-Bereich und in dem Workshop habe ich ganz, ganz viel über dieses Arbeiten mit professionellen Models gelernt und auch aus der Bildbearbeitung ganz, ganz viel mitgenommen. Inzwischen hat das ein bisschen nachgelassen, gebe ich zu, weil man natürlich dann auch mit der Zeit sich nicht mehr so verbiegen lässt. Das heißt, man guckt sich viele Dinge an und findet die auch ganz toll und lässt sich inspirieren. Man ist dann irgendwann wieder so in seinen festen Schemata drin, dass man dann doch wieder in sein altes Muster zurückfällt. Das habe ich auch leider festgestellt. Ich weiß nicht, ob das bei vielen so ist, aber wenn man eine Zeit lang was nach einer bestimmten Methode abarbeitet, ist es unglaublich schwierig, diese Strukturen wieder laufen zu lassen. Und ich fühle mich eigentlich ganz wohl da, wo ich jetzt angekommen bin. Und ich habe jetzt auch nicht mehr das Bedürfnis, das nach höher, schneller, weiter, sondern einfach gesagt, es ist nach wie vor mein Ziel, natürlich mich zu verbessern, meine Fotos zu verbessern. Ich glaube aber einfach, dass ich weder die Kreativität besitze, mich da jetzt komplett neu zu erfinden oder eine Idee zu haben, die vielleicht vorher noch keiner vor mir hatte. Also da bin ich einfach nicht kreativ genug für. Und ja, muss man dann auch einfach vielleicht sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, das kannst du und das machst du. Und die Fotos sind eben ein bisschen natürlicher vom Look, weil ich auch nicht so viel Bildbearbeitung mache. Ich fühle mich da aber wohl mit. Und ich habe immer Fotos. Das Einzige, was ich super schade finde aktuell, ist einfach, dass man zeitlich nicht so viele Bilder machen kann, wie man das möchte, weil man eben noch ganz, ganz viele administrative Tätigkeiten zu tun hat. Und mein Wunsch ist natürlich auch da, mehr rauszugehen, mehr auch aus dem Studio rauszukommen und mehr Fotos wieder draußen zu machen. Und ihr seht also, ich glaube, das geht jedem so in fast jedem Bereich, aber wahrscheinlich auch im Fotografenbereich, was ein sehr abwechslungsreicher und sehr künstlich, also kann sich ja sehr künstlerisch ein bisschen ausleben, dass es ganz normal ist, dass man in dem Bereich vielleicht mehr Visionen hat und mehr Ziele hat und mehr Inspiration auch irgendwie hat. Ja, das ist im Prinzip, bin mal gespannt, ob mir das 2024 gelingt. Ich denke, ich werde da wahrscheinlich wieder nicht zu kommen. Aktuell habe ich so ein bisschen die Videodreherei im Kopf, weil ich ein paar Kunden habe, die einfach die Nachfrage dafür ist da. Und da muss ich mich jetzt ein bisschen intensiver mit beschäftigen. Und bin ja immer sehr aufgeschlossen neuen Dingen gegenüber, daher freue ich mich da auch drauf. Aber das ist so aktuell eher das, worauf es hinauslaufen wird. Ich habe ja gesagt, jedes Jahr ist anders als das davor. Und durch viele Änderungen geht es natürlich auch den Leuten da draußen finanziell, genauso wie uns auch, nicht mehr so gut. Wir haben Angst ein bisschen vor der Zukunft. Wir müssen Euro vielleicht manchmal zweimal umdrehen, was wir vielleicht davor nicht mussten. Und dann hat man natürlich auch nicht mehr so die Bereitschaft, irgendwie Unmengen an Geld für irgendwelche Fotoshootings zu bezahlen, wo man früher gesagt hat, ach, das mache ich mal eben aus der Portokasse quasi. Und jetzt verändert sich das natürlich bei mir dann auch vielleicht von vielen, vielen kleineren privaten Shootings wieder ein bisschen in den geschäftlichen Bereich. Zudem hat ein großer Geschäftskunde von mir auch nicht mehr ganz so viel im Budget für Fotosachen, dass man sich dann einfach wieder umorientieren muss. Das heißt, die Lücken, die sich ergeben, müssen dann wieder geschlossen werden. Und meistens ist das, ohne dass man großartig einen Einfluss drauf nimmt, passiert dann von ganz alleine. Und ja, aktuell ist dieses Lückenfüllen passiert so ein bisschen mit der Videografie. Und ich habe durch meine Selbstständigkeit wie so einen roten Faden, habe ich nie diesen Punkt Null erreicht, wo man wirklich sagt, so, ich habe alles abgearbeitet, ich habe alles fertig, ich kann jetzt die Füße hochlegen, sondern ich hatte immer einen riesen Arsch voll Arbeit, so schön zu sagen, eine prall gefüllte To-Do, die niemals leer wird. Und genauso soll das halt auch sein. Und dann hat man natürlich auch nicht die Zeit, wenn man so eine Auftragslage irgendwo hat oder da immer wieder neue Projekte annimmt, dass man sich da jetzt großartig nochmal in verschiedene Richtungen neu entdecken kann. Die Zeit habe ich einfach nicht. Das ist schade, weil ich das natürlich auch schon mal gerne machen würde. Aber das muss man dann einfach so annehmen, wie es ist. Ich bin ja froh um jeden Kunden, den ich habe. Und abgesehen von der Videografie mache ich jetzt gerade auch noch so ein bisschen Social-Media-Bereich für eine Kundin. Ich bin kein Social-Media-Profi, wie man auch an meinen Seiten sieht, aber da geht es einfach nur so ein bisschen um kontinuierlichen Content und dass ich dann direkt auch ein bisschen die Bilder mache. Da geht es halt auch jetzt in den Videobereich mit und das generiert für mich natürlich dann auch wieder so ein bisschen Sicherheit und ein bisschen festes Einkommen und das ist für mich jetzt auch wieder so ein ganz neues und spannendes Projekt und ich bin super gespannt, wie das so vielleicht auch sich dieses Jahr weiterentwickelt. So, jetzt habe ich euch so viel erzählt. Ich habe wahrscheinlich 100-mal den Faden verloren und ihr wisst am Ende gar nicht mehr, boah, wo steht mir jetzt der Kopf? Ich hätte jetzt 1:30 geschafft, euch von meiner Geschichte und meinem Werdegang als Tierfotografin zu erzählen. Und ich hoffe trotzdem, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Diese bestimmten Bereiche, Hochzeitsfotografie oder Tierfotoshootings, wie auch immer, vielleicht mal so ein bisschen was aus der Familienfotografie, das wird es vielleicht mal in so kleineren Podcasts geben, wo man so ein paar lustige Geschichten erzählt und vielleicht auch Dinge, die da so im Groben und Großen und Ganzen schiefgelaufen sind. Es gibt auf jeden Fall so einen Pleiten- und Pannen-Kanal. Das bleibt nicht aus. Und meine lustigsten Hochzeitsgeschichten, wo ich immer gesagt habe, da muss ich mal alle aufschreiben, die könnte ich mir auch vorstellen, dass man die hier mal erzählt. So ein bisschen aus dem Nähkästchen. Und ja, also ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr gelangweilt und das Ganze war für euch ein bisschen informativ. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr auch in den nächsten Podcast reinhört. Die sind mit Sicherheit jetzt auch alle wieder ein bisschen strukturierter und haben etwas mehr Hand und Fuß, als das jetzt hier der Fall ist. Aber das muss man jetzt einfach so frei Schnauze aus der Hüfte raus erzählen. Und ich denke, das seht ihr mir nach. So, jetzt sage ich ganz optimistisch, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Und ja, bis dahin, eure Nicole.